Ich lebe für Hip-Hop. Wer bei dieser Zeile gleich Wu-Tang-Clan-Legende GZA vor Augen hat, der sie in gebrochenem Deutsch einer jubelnden Menge zuruft, ist hier richtig. Ich lebe für Hip-Hop ist nämlich nicht nur der Titel von DJ Tomex im Jahr 2000 erschienener berühmter Nachfolgesingle zu 1, 2, 3, Rhymes Galore, die er gemeinsam mit den Stieber-Twins, Curse, Prodigal Son und jenem GZA aufnahm. Ich lebe für Hip-Hop ist auch der Name von DJ Tomex offizieller Autobiografie, die im Oktober im Heine Verlag erschienen ist. Auf 304 Seiten gibt der 1975 in Krakau geborene Tomasz Kuklicz, so Tomex bürgerlicher Name, detaillierte Einblicke in seine Kindheit und Jugend, seine Leidenschaft für Hip-Hop, seine Pionierleistung im Deutschrap der 90er und Nuller Jahre, seinen Beitrag zur Amerikanisierung des Genres und auch in sein von Welterfolg geprägtes Privatleben, das mit Sex- und Drogenexzessen, Krisen und persönlichen Tragödien einherging. Das Vorwort zu Ich lebe für Hip-Hop stammt übrigens von niemand Geringeren als der New Yorker Hip-Hop-Legende Curtis Blow, der mit Tomex seit den 90ern befreundet ist. Und jetzt alle, ich lebe für Hip-Hop, Hip-Hop, don't stop, ich lebe für Hip-Hop, don't stop, Hip-Hop, oder so.
Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Ring-Rosanes.
Hallo.
Hallo, Mike Jack. 1, 2, 3.
Hallo, Michael Jackson.
Hallo, Mike Jackson. Jack. Du hast gerade so ein Lied gesungen.
Ich kann überhaupt nicht singen. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich.
Stefan und ich sind uns sehr nahe gekommen.
Im Laufe dieser Sendung. Über die Ärzte geht's später.
Schon wieder?
Ja, es ist wie die Smashing Pumpkins.
Da kommt sich einfach nicht rum. Wenn Billy Corgan, der ist ja ungefähr so groß, die fahren in Urlaub, vielleicht mal
ja, stimmt.
Zusammen mit denen, was für den deutschen Markt,
für uns.
Also eine Split-EP.
Oder wenn wir richtig groß werden, wenn wir in diesem Podcast und dann irgendwann natürlich aufhören, auf dem Höhepunkt so, und dann gibt es so ein eigenes Festival zu uns und dann kommen die zwei und spielen entweder zusammen den Song.
Und Fritten und Bier.
Hä?
Und Fritten und Bier.
Ja, genau. Bisher war ja nur Fritten da.
Ja, stimmt, genau. Eins nach dem anderen.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Never Forget, dem nicht mehr einzigen, sondern dem einen von vielen 90er Podcasts nach dem Jack Fett Song benannt. Mit Fabian sitzt mir hier gegenüber. Der trägt heute einen Pornstash, wie man sagt, nicht zufällig.
Ich habe mich zumindest optisch vorbereitet auf die heutige Folge. Es ist doch jetzt Anfang November.
Genau.
Und da gibt es ja diese Movember-Aktion.
Ja.
Und ich habe das nie mitgemacht und habe das jetzt neulich bei ein paar Freunden, Bekannten auf Facebook gesehen und Instagram und dachte, ach komm, es ist ja jetzt eh so wieder Lockdown-Light. Ich sehe noch weniger Leute als vorher.
Das ist ziemlich egal, wie man aussieht. Ja, genau. Aber ich finde, das steht dir sehr gut. Passt
Vielen
auch
Dank.
Super zu unserer heutigen Ausgabe, die wir handeln, nämlich viele Männer vor allem, die damals so eine Gesichtsfrisur getragen haben, nämlich Stadionrock.
Genau, Rock wäre zu einfach gewesen und kurz dazu, Stefan ist optisch auch sehr gut vorbereitet,
genau.
Er sitzt mir gegenüber und trägt ein...
Hier, nicht nur...
Stimmt. einen kleinen Zylinder und einen großen Hoodie.
Genau, Zylinder passt also nicht
die
so gut in meinen Kopfhörer, muss ich gleich wieder weg.
Der Hoodie von Stefan ziert das Guns N' Roses Logo Appetite for Destruction.
Genau.
Eine Band, so viel kann man verraten, über die wir vielleicht heute noch ein, zwei Sätze verlieren werden.
Also ist zumindest eine Band, die schon mal ein Stadion von innen gesehen hat.
Also heute völlig gut.
Nicht nur, weil sie Hertha BSC angefeuert haben. Dünnes Eis.
Also
Fußball-Jokes
sind
bei uns ganz schlecht. Ich lache trotzdem, weil ich vermute, dass es lustig ist.
Ja, wir machen die Folge wie fast immer. Die letzte war eine Ausnahme, aber das war ja auch keine Folge.
Ja, genau.
Nicht ohne Gast. Und den kündige ich jetzt auch mal kurz an.
Bitte.
Heute begrüßen wir, nachdem wir selbst über so ein paar Rock- oder Stadion-Rock-Songs gequatscht haben, einen Mann namens Kai Wingenfelder, der euch, also der vielen jetzt schon was sagen wird und wem das noch nichts sagt, Kai Wingenfelder war und ist wieder Sänger und Songschreiber der Band Fear in the Slaughterhouse, eine der großen Rockbands der 90er aus Deutschland, obwohl die einem vielleicht nicht direkt zuerst einfallen, weil man natürlich zuerst an die Scorpions denkt, auch schon an Rammstein, die hier mal völlig aus der Konkurrenz laufen und dann waren das aber die dem Rockband-Ding schon am nächsten kam, ne?
Ja, da kann man, um die kann man überhaupt nicht vorbei. Die haben ja an jedem amtlichen Festival gespielt. Ein völlig omnipräsenter Name, auch in den Charts. Also der Output von Fear in the Slaughterhouse in den 90ern. Also mindestens alle 2 Jahre ein neues Album. Immer Heavy Rotation, MTV und Viva. Eine ganz, ganz prägende Band zu
der Zeit. Auf jedem fetten Hits-Sampler drauf, auf jeder Keller-, Garagenparty, das Ding. Die Leute lagen sich in den Armen.
Und auch einfach angenehm undeutsch. Um jetzt nicht unbedingt antideutsch sein zu wollen, aber auch eine Band, die ja im Ausland, vor allem in den USA, sehr amtlichen Erfolg hatte. Also ein Album hat von denen über 100.000 Stück verkauft in den USA. Das muss man erstmal schaffen. Ein Mono. Featuring von Scorpio von den Furious Five auf einem Album zu haben. Eine Gruppe, die einfach wirklich internationalen Appeal hat. Ein Video, das von bei dem Cyndi Lauper Regie geführt hat und so.
Stimmt. Und falls noch nicht der Groschen fällt, wenn wir sagen, ihr alle kennt deren Songs, ich sag nur 3 Titel. Time to Wonder, Every Generation Got Its Own Disease und Radio Orchid.
Ja, ja.
So heißt ja übrigens auch ein Podcast, mit dem wir vielleicht mit ihm auch noch später sprechen. Er ist selbst Podcaster, Kollegen unter sich heutzutage.
Ja, zeigt uns halt mal,
wie es geht. Was rede ich denn heute?
Ja, wir sind aber auch mit diesem Interlude vom letzten Mal, da sind wir etwas aus der Übung. Das war eine ganz gute Verschnaufpause, aber wir sind völlig eingerostet. Zu diesem Thema allerdings noch hat uns jemand geschrieben und uns gefragt, weil wir haben da ja über so Zwischenspiele auf Alben-Tracklists gesprochen. Sehr viele auch davon aus dem Hip-Hop-Bereich. Und da meinte einer, heißt das im Hip-Hop-Bereich nicht Skit? Und der hat natürlich völlig recht. Im Hip-Hop-Bereich nennt man das tatsächlich so. Wo ist da der genaue Unterschied? Ist natürlich wie überall so im Leben nicht ganz trennscharf. Im Hip-Hop hat das Skit vor allem den Beigeschmack oder die Aufgabe, eher humoristisch zu sein. Also was wir auch beim letzten Mal hatten, so von Notorious B.I.G. war ja sehr lustig, von 5 Sterne Deluxe und Fishmob per se natürlich auch. Also soll eigentlich eher so das Ganze irgendwie auflockern, was da passiert. Soll vor allem aber auch, wie man es im Hip-Hop halt macht, die Tracklist aufblähen und auf dicke Hose machen. Also die meistens sind, also vor allem damals, genau, waren Tracklists von Hip-Hop-Alben in den 90ern teilweise mal über 20 Stück oder so. Wenn du da aber genauer hinschaust, war die Hälfte davon unter eine Minute, also irgendwelche humoristischen Interludes. Also da will ich gar keinen künstlerischen Mehrwert absprechen, aber es waren natürlich nie völlig ausproduzierte Songs.
Und die 5 Sterne haben aus diesem Skit-Prinzip halt das ganze Album gemacht.
Stimmt. Mittlerweile aber arg in Vergessenheit geraten mit dem Aufkommen der MP3s und mit der zunehmenden Irrelevanz von Alben. Also man hört ja oder streamt mehrheitlich nur noch Songs, so da würden so Skits und Interludes ja auch annähernd völlig untergehen. Vielleicht nochmal kurz, bevor wir jetzt wirklich in die Materie einsteigen, ein kleines Vorwort zum Hier und Jetzt. Policy of Truth ist, glaube ich, noch 80er Depeche Mode da. Na, egal, ist auf jeden Fall unser Auftrag, immer ehrlich zu euch zu sein.
Gecovert übrigens von der hannoveranischen Band Terry Hoax.
Ach ja, stimmt. Stimmt, die waren auch immer auf Plakaten mit Fury, genau. Kurz zum Hier und Jetzt zurück. Diese Folge hört ihr, wenn ihr hoffentlich wahrscheinlich wisst, wer der nächste Präsident und vielleicht damit sogar die nächste Präsidentin der USA wird. Wir wissen es jetzt noch nicht. Wir nehmen diese Folge am Wahldienstag auf. Dieser Tag ist nicht nur dominiert von unserer Podcast-Aufzeichnung und der Wahl in den USA, sondern auch von etwas ganz Schrecklichem, was über Nacht in Wien passiert ist. Ich bin gestern Abend noch, bringe meine Kinder ins Bett und man hört sich irgendein Hörspiel an, so hat wenig Interesse dran, guckt noch auf seinem Handy und wird daran erinnert, dass ich von dem Jahr ein wunderbares Wien-Wochenende hatte mit unter anderem Stefan Redelsteiner, der auch schon mal zu Gast hier in der Sendung war, dem fantastischen Paul Buschneck von Paul's Jets und meinem sehr guten Freund Rainer Reitsamer. Man schläft ein in dieser seligen Erinnerung an dieses durchzechte Wochenende, wacht wieder auf und wieder ist Wien in den Schlagzeilen. Fürchterlich, wir wissen nach wie vor nicht genau, was da passiert ist. Ich will auch schon langsam nichts mehr irgendwie davon wissen. Mir wird es richtig schlecht bei dem Gedanken, wie es den Leuten da gehen muss. Deswegen symbolisch für alle Wiener und allen, denen sich heute der Magen umdreht, wird diese Sendung explizit Rainer Reitsamer gewidmet, der heute in die Arbeit muss, ist auch Journalist. Viele Leute müssen ja heute zu Hause bleiben. Er muss sich da auf den Weg hin machen, war wohl gestern auch unmittelbar, bevor das passiert ist, da vor Ort in diesem Bermuda-Dreieck, also ein Schlimmer Tag, nicht nur für ihn, deswegen ein kleiner Gruß von uns. Mach's gut, Rainer. Und nicht umsonst geht's ja heute um wahrscheinlich dein Lieblingsgenre, Stadionrock.
Und vielleicht noch kurz zur Erklärung für die, die Rainer Reinsamer im Musikexpress Kosmos nicht kennen. Rainer ist auch Autor für uns, schon seit langen Jahren. Hat mal vor Jahren ein Volontariat bei uns gemacht und legt jetzt in Österreich gerade eine steile Fernsehkarriere hin.
Genau, vor der Kamera. Es gibt sogar Autogrammkarten von ihm.
Echt?
Und er hat die definitive Wandergeschichte geschrieben. Das will ich mir hier an dieser Stelle nicht nehmen
lassen. Er sieht auch mal so seriös aus.
Ja, er ist sehr seriös.
Ich habe ihn natürlich ja auch seriös kennengelernt, aber bei Musikexpress, so viel kann man sagen, gehen wir nicht täglich in Anzug ins Büro.
Nein, das stimmt nicht. Er eigentlich in ganzen Roses-Pulli. Und somit sind wir wieder zurück in unserer Folge. Davor vielleicht noch unser beliebtes Segment. Dein 90er-Moment der zurückliegenden zwei Wochen, Fabian.
Wieder mehrere. Jetzt muss ich mich konzentrieren, was ich da droppe und in welcher Kürze oder Länge. Ich habe zum Beispiel am Wochenende diese Boyband-Doku über Lou Pearlman gesehen, über den wir ja sprachen in der Boygroup-Folge. Yeah. Das ist der, Entdecker, Manager, Großmacher von vor allen Dingen Backstreet Boys und NSYNC. Und das war ganz interessant, nochmal irgendwie ein Bild und Ton zu sehen, was man vorher schon über ihn gelesen hatte. Also wie der die wirklich abgezockt hat, wie der Millionen und Millionen scheffelte und als die Band mit ihm zum Abendessen saßen, ihren ersten Check überreicht bekamen und sich überlegt haben, so, oh, wie viel ist da wohl drin? 200.000, 100.000, was mache ich damit, lege ich das an? Und haben sie einen Check über $10.000 bekommen. Oh Gott. Haben sich richtig verarscht gefühlt, zu Recht. Ja. Die ist natürlich, ich will diesen mittlerweile verstorbenen Mann jetzt von keiner Schuld freisprechen. Dennoch ist sie natürlich relativ subjektiv, diese Doku. Sie ist nämlich produziert von unter anderem Lance Bass. Ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht. Bass. Ja, deswegen sieht man ihn auch.
Ja, auch Bass.
Ja, ja, das hat man auch schon mal. Deswegen sieht man ihn aber auch sehr oft dort, wie er dort mit seiner Mutter sitzt und sich an früher erinnert und so. Ne? Aber trotzdem sehr erhellend. Kann man auf YouTube sich angucken, ganz offiziell. Das ist eine YouTube-Doku. Ihr macht also nichts Illegales, wenn ihr es da versucht. Und anderer 90er Moment. Ich musste kurz lachen, als ich in einer Podcast-Folge von Klaas, Jakob und Thomas, Klaas auf Umlauf, ihr wisst, was ich meine, Klaas darüber nachdenken hörte, wie er das Tamagotchi Plus erfand. Tamagotchi kennen wir alle, dieses kleine Hosentaschen-Haustier aus den 90ern. Sein Vorschlag war, das war jetzt vor den aktuellsten Corona-Entwicklungen, ein Modell so zu nennen, in dem man zur Entlastung der Eltern und um dieses ganze Spreading-Ding zu verbreiten, doch einfach mal Kinder von Eltern nach Hause gibt zu jungen Leuten, die noch keine Kinder haben, um die aber vom Feiern abzuhalten. Dann haben die nämlich gar keine Power, keine Energie mehr. So, dann haben die ganz viele andere Sachen zu tun und dann kommen die gar nicht mehr auf die Idee. Also auch hier, wie wir mit Lucy von Ork drüber sprachen, der Wunsch nach Feiern in allen Ehren, ist halt im Moment nur die Frage, wie, ne? Und warum. Das fand ich eine gute Idee. Und dann hatte ich vor ein paar Wochen schon, aber jetzt habe ich vor ein paar Tagen auch mit ihm telefoniert, die Doku Wie ein Fremder gesehen von Roland Meyer de Voltaire, der damalige Sänger, Songschreiber und Gründer der Band Voltaire, der in den Nullerjahren eigentlich den Durchbruch prophezeit wurde, der nie kam. Und in 5 oder 6 Teilen erzählt diese Langzeit-Doku davon. Und ich sag das deshalb hier in diesem 90er-Podcast, weil seine Band bei der Eigenständigkeit so große Bands der 90er zitiert hat, also so vor allen Dingen Radiohead und Muse, aber was ganz Eigenes draus gemacht. Also richtig eigen, im Grunde war er trotzdem aus seiner Zeit voraus und vielleicht hat es deswegen nicht geklappt. Ich möchte jedem diese Doku empfehlen, weil die sehr viel nicht nur über die Motivation von Bands und Künstlern generell erzählt, sondern auch von der Musikbranche in den Nullerjahren und davor und danach. Und eben zeigt, deswegen sage ich es jetzt hier auch, dass Künstler eben auch schon vor Corona ein prekäres Leben hatten. Oh ja, die größten von denen. Also die, über die wir nachher reden, wohl alle nicht.
Die nicht, ne? So,
aber viele, viele andere. Und das wird dort auch sehr, sehr anschaulich berichtet.
Es hätte mich ja sehr gefreut, wenn der so groß geworden wäre, dass er irgendwann einen Sponsoring-Deal von Mao anbekommt und eine Werbung einsprechen muss, in dem immer einer so ein Stadion-Announcer schreit, was wollte er denn? Mao! Aber so weit ist es nie gekommen.
Liegt noch in der Schublade, vielleicht kommt da ja noch was. Stefan, dein 90er-Moment oder dein 90er-Moment?
Ja, pass auf, das passt auch ganz gut zu Tamagotchi. Tamagotchi ja auch ein Song aus dem gescheiterten Die Ärzte-Album auch. Jetzt geht's nämlich kurz um Die Ärzte. Da ist nämlich neulich was passiert. Ärzte ja keine 90er-Band, aber pass auf, hier ist der Link. Ärzte hatten ihren ersten Nummer-1-Hit in den 90ern, ein Schwein namens Männer 1998 mit dem Lara Croft-Video. Jetzt hatten sie wieder einen Nummer-1-Hit, True Romance, der auf Nummer 1 in die Single-Charts gegangen ist und in der zweiten Woche nicht mehr in den Top 100 war. Sowas ist historisch einzigartig. Sowas gab es noch nie zuvor. Also eine weitere Errungenschaft, eine vielleicht eher tragische, der Ärzte.
Was heißt denn das in Zahlen, falls du das grob sagen kannst?
Das also, weiß man nicht. Die werden nicht veröffentlicht. Das weiß man nicht. Also man weiß nicht, wie viele die tatsächlich verkauft haben. Man kann sich erklären, wie es zu diesem Erfolg kam, genauso wie die Single davor. Morgens Pauken war auch eine Woche auf drei, dann weg, weil es sie einfach nur physisch gibt. Das heißt, die Fans rennen los, wollen sich die physische Single kaufen, weil auf der B-Seite nämlich die Songs waren, die sie bisher schon veröffentlicht hatten. Also zum Beispiel jetzt war der Corona-Song drauf und dieses Abschied und Rückkehr, so wer das alles dann mal so richtig, also physischen Tonträger haben will, kauft sich das sofort, hat es dann aber auch. Und in der zweiten Woche, weil die Ärzte auch sehr wenig streamen, sind die dann wieder weg. Also nicht mal mehr für Platz 100 reicht. Sowas wäre in den 90ern, wo man, wenn man einmal Nummer 1 war, das meistens auch über Wochen geblieben ist, so wie die Ärzte, nicht möglich gewesen.
Mhm. Die Ärzte, eine lustige Rock- und Popband der 90er Jahre. Ich bin nicht so gut wie Stefan in Überleitung. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Heute geht's um Rock, Rock in Großbuchstaben, weil niemand leise Rockmusik macht. Also es gibt schon manche, aber es ist meistens sehr, sehr laut. Und weil Rock ja so alles und nichts ist, dachten wir, fassen wir das noch ein bisschen enger und gleichzeitig breiter, wenn man so will, und nennen das Ganze Stadion Rock. Da hat auch jeder gleich irgendwie was vor Augen und Ohren. Und wir
das eine freut des anderen leid.
Genau. Das hält uns auch so ein bisschen davon ab, jetzt zu sehr in die ganze Geschichte des Genres zu gehen. Wir würden nur ganz kurz mal irgendwie grob erklären, wo das herkommen könnte. Genauer können wir es ja eh nicht sagen, weil wir uns das ja auch nur so ausdenken. Nein, ausdenken nicht. Genau. Also ich finde ja, Stefan, oder vielleicht sag ich erst und sagst du, was für dich Rock ist. Mhm. Ich finde ja so ein bisschen, also im Grunde erstmal alles mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, klar. Und ich finde, da geht es vor allem um so eine Attitude, also um die Bejahung von allem, was so mit diesem ganzen Show-Element zusammenhängt. Also ja, zu Shows, zu Groupies war ja früher halt auch noch so ein Ding. Ja? Zu Feuerwerk, Ruhm, Interviews, zu eben Stadien, zu mitsingenden Mengen, zu Skandalen. Also alles
um kann, nichts muss. Letztlich, ja.
Exzess und aus heutiger Sicht natürlich auch, ihr werdet in der Liste sehen, dass wieder überwiegend Männer zu Wort kommen, die wir sprechen, im Rückblick auch um so eine toxische Männlichkeit so ein bisschen. Also vieles davon, was damals irgendwie groß wurde, denkst du heute zurecht, oh Alter, muss das sein.
Ja, ja, da ginge vieles nicht mehr, das ist auch gut so, dass es nicht mehr ging.
Ich finde, also natürlich könnte man über Elvis, Chuck Berry sprechen, Beatles, Stones, das sind alles, das sind alles Podcasts für sich und Sonderhefte. Die wir hier nicht produzieren. Aber wichtig ist, glaube ich, bei dem Ganzen, dass es nie so in Rockmusik so um Perfektion oder um so Virtuosität ging. Ich habe so einen schönen Begriff gelesen, um die Unwiederholbarkeit des Augenblicks, was das vielleicht so ein bisschen vom Pop unterscheidet. Weil beim Pop ist irgendwie, da wird ein Produkt hingestellt, was konsumiert wird oder nicht. Es muss funktionieren, die Abläufe müssen stimmen. Rock lebt und lebt ja bis heute davon, dass plötzlich jemand von der Bühne springt oder einen Fernseher aus dem Fenster schmeißt, mal ganz verkürzt gesagt. Ja. So ein bisschen, ne? Genau. Und das Genre, über das wir heute reden wollen, das hat sich so, ich würde sagen, korrigiere mich, Stefan, aber so ein bisschen in den 70ern entwickelt.
Genau.
Und etabliert, weil sich Rockmusik als solche halt immer weiter kommerzialisierte, wie es halt jedes Genre irgendwann tut. Also früher war das waren noch die Satanisten so, die mit den langen Haaren und so. Und dann kam der Stadionrock. Also die Bands wurden immer größer, kommerziell erfolgreicher und die Touren und Shows deswegen immer größer. Da wurde halt mit Nightlinern angefahren und mit irgendwie tonnenweise Equipment, Lichtshows, Pyro-Effekte. Stellt euch vor, was ihr euch vorstellen könnt. Also Led Zeppelin, Eagles, große Stadien um den ganzen Erdball gefüllt. Und entsprechend auch ganze Armeen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die da dran hingen. Was ja auch wieder heute so ein Problem wird. Gut, also Stadion Bands haben jetzt wahrscheinlich auch heutzutage nicht so ein Problem, ihre Mitarbeiter gerade so durch den harten Corona-Winter sozusagen zu füttern. Aber trotzdem vergisst man die oft. Man denkt halt bei Rockbands an die Musiker, die da auf der Bühne stehen.
Ja, ja, haben die Stones das noch nötig und so.
Aber ja, genau. Ja, die Stones natürlich nicht selbst, aber diese Hundertschaften, die an diesem Unternehmen mit dranhängen.
Ja.
So, die werden jetzt gerade alle nicht gebucht. Und die haben aber damals schon dazu geführt, oder brauchte man, damit aus einer Rockband eine richtige Stadion-Rockband werden konnte. Irgendjemand muss ja auch die Sattelschlepper fahren und parken und Sachen aufbauen. Und die Tourrider lesen mit den M&Ms von Van Halen.
Genau.
Wir sprachen drüber. Genau. Und dann sind wir jetzt sehr verkürzt gesagt, nämlich schon in den 90ern, wo Rockmusik einerseits geprägt war von, wir hatten schon Folgen darüber, Grunge, Britpop, Crossover, Riot Girl, Bewegung und sowas, ne? Heute wollen wir sprechen über all das, was das nicht war, nämlich die ganz großen Rockbands, ja, die noch das weitermachten, was sie schon vorher so gut machten.
Genau, aber jetzt einfach gigantisch geworden sind. Also wir reden eigentlich fast ausschließlich, glaube ich, nur über Künstler, die es auch schon in den 80ern gab, die in den 90ern aber wirklich riesig wurden. Begonnen hat es in diesem ganz großen Stadion, diesem Stadion, eigentlich so mit den Rolling Stones. Die hatten Ende der 80er eine Riesentour. Da waren dann auch klar, die Stones hatten ja ein sehr schwieriges Jahrzehnt der 80er hinter sich, waren kurz vor der Trennung. Mick Jagger hat versucht, eine Solo-Karriere zu machen. Platten haben nicht mehr verkauft, kam bei der Kritik nicht mehr gut an, bla bla. Dann haben sie sich irgendwann überlegt, wir setzen uns jetzt voll auf unseren Backkatalog und zelebrieren den größtmöglich. Dann gab es diese gigantische Steel Wheels / Urban Jungle Tour, August 89 bis August 90. Das hat eigentlich so die Messlatte gesetzt für das, was Stadionrock in den 90ern. Dann wurde die Stones machen das ja bis annähernd heute immer Corona ausgeblendet, ja weiterhin so ab und zu so ein Alibi-Album oder ein Release und dann eine riesige Tour dazu. Da wurde das wirklich so ein, aber auch so ein Yuppie-Ding dann. Das hat man auch gesehen zum Beispiel in diesen VW Golf-Editionen. 1994 gab es einen Pink Floyd VW Golf von den Stones, dann einen 95 von Bon Jovi. 96, da war es dann schon etwas durch. Dann diese Cola-Dosen. Ganz
am Rande immer nur, Cola-Dosen-Moment. Ja. Diese Autos, gut, ich hatte früher noch keinen Führerschein, aber ich habe mich immer gefragt, also wie groß müssen Bands sein, dass sich so eine große Autohersteller wie VW dazu entscheidet, nicht nur irgendwie Spray-Aufkleber zu verkaufen und damit du das hier mal selbst draufkleben kannst, sondern die Editionen halt als solche rausbringt. Da hängen ja halt Millionen dran an Produktionskosten. Ob das jemals, wenn ja wie, wieder reingespielt wurde. Also kaufen sich dann irgendwie 100.000 Hardcore-Fans so ein Bon Jovi-Golf oder kaufen sich so Leute, die irgendein neues Auto haben wollen, sagen, oh ja, Bon Jovi, ja, finde ich ganz gut, kaufe ich mir dieses Auto. Hä? Also ich würde, das ist auch eine Generationenfrage und keine Ahnung, aber ich würde mir jetzt...
Every generation got its own disease.
Das stimmt. Und ich würde mir für ein Auto kaufen, würde ich mir trotzdem irgendwie nicht den Pearl Jam Vitology Van kaufen, wenn es den gäbe. Ich würde den vielleicht dann gerne mal fahren, aber so sehr drin sein. Naja, die werden sich was bei gedacht haben.
Hätte man mir in den 90ern so ein VW Golf mit einem Oasis-Logo hingestellt, hätte ich schon nicht Nein gesagt.
Was ich gekauft habe und du auch, ist das, was du gerade schon gesagt hast.
Die Cola-Dosen, falls ihr euch nicht erinnert, da gab es auch so eine Fan-Edition mit alle möglichen Bands. Bab zum Beispiel, Westernhagen, Phil Collins, Lindenberg, Matthias Reim, um Gottes Willen.
Marusha,
DJ Bobo. Ich hatte, glaube ich, nur
sogar, die ja nun La sehr Bouche. Kurz mal nur
ja, irgendwann. Das stimmt. Also auch nicht nur Rock Julian Nigel Band, Fury in the Slaughterhouse auch natürlich.
Ja,
ich hatte glaube ich nur den Tabaluga. Bei uns im Kaff gab es nur immer die Peter Maffay Edition von Tabaluga.
Das war immer doof, wenn man nur einen Supermarkt zur Verfügung hatte. Ne?
Genau.
Die haben immer nur so bestimmte Lieferungen bekommen.
Ja.
Ich hatte, am meisten gab es bei uns die Fanta 4, die dann so Fischlinsenoptik da hoch in die Kamera guckten. Also aus dem typisches 90er-Motiv eigentlich. Und die Fury in the Slaughterhouse-Dose fiel mir auch erst wieder ein, als ich es neulich online nochmal gesehen habe. Silber mit so einem Baby drauf. Ich weiß gar nicht, was das bedeutete damals, so Fury in the Slaughterhouse. Also da zeigt man aber auch schon, wie groß die Band war, nämlich mindestens so groß wie die Scorpions und Otto Waalkes, die ja auch bei den Dosen hatten.
Also wie kommerzialisiert das damals auch war, wie langweilig das auch in vielerlei Hinsicht war. Also wie Establishment das war, wenn der größte Konzern der Welt sich da ranheftet und alles so. Es darf man alles nicht vergessen. Es gab, also auch, falls ihr euch noch daran erinnert, es gab die, also Rock im Ring, Rock im Park gab es damals natürlich auch schon. Das war aber noch sehr Rock-dominiert auch. Das ist ja mittlerweile, also es steht ja auch im Namen, aber seit 20 Jahren ist es ja eigentlich auch immer so Metal am Ring. Damals haben aber wirklich noch so Sting da gespielt und so. Auf meinem ersten Rock im Park damals noch waren Supertramp und Aerosmith und Kiss. So, in einem Jahr darauf war dann Ozzy Osbourne da und so.
Also zumindest Supertramp wäre ja unvorstellbar heute.
Genau, unvorstellbar. So, und ein Jahr darauf hat sogar der Paul Rodgers von Supertramp auch da wieder solo gespielt und so, immer noch sehr groß. Und Bryan Adams und all sowas war da einfach noch drunter gegeben. Hero ist el Silencio. Westernhagen war ein Gigant. Nicht zu vergessen, wie riesig, also was Wahnsinn. Für ein, der war so groß wie die Rolling Stones in Deutschland. Da gab es auch noch sinnbildlich für diese Mainstreamisierung von all dem die Rock Over Germany Festivals. Die gab es in zwei Ausgaben, 1993 mit so einem blöden Löwen als Logo, der mit so einer verbogenen Gitarre auf den Plakaten irgendwie war, es auch so albern. So, da war auch jegliche Gefahr von Rock'n'Roll raus, wenn hier so ein blöder, so bajuwarisch anmutender Löwe mit so einer Gummigitarre irgendwie daherkommt. Das wurde bestritten von Tina Turner, von Chris de Burgh, also von so Wetten, das Acts, Joe Cocker, Rod Stewart, Prince war sogar dabei, natürlich die unvermeidliche Peter Maffay, Mike and the Mechanics waren Giganten, also diese Erdkundelehrer. Das war so der...
Die jetzt zum zweiten Mal alle Erdkundelehrer von uns beleidigt fühlen müssen.
Nichts.
Sorry, ihr saht so aus.
Also das war auch einfach dieser Sesselfurze-Rock. Und da gab es eine große Wachablösung. Also Anfang des Jahrzehnts der 90er war es ja auch noch möglich, irgendwie gleichzeitig ganzen Roses und Nirvana zu mögen, weil das alles irgendwie Langhall und gitarrenbasierte Musik war. Die an der Entwicklung von den beiden oder an der gemeinsamen Geschichte kann man dann auch irgendwie sehen, wie sich das irgendwie so ausdifferenziert hat. Also erstmal noch sehr nah beieinander, auch die Schriftarten von den beiden sind nicht identisch, aber sehr ähnlich. Guckt euch das mal an. Also die ganzen Roses Font und die von Nirvana ist für den Laien kaum voneinander zu unterscheiden. So nah war man sich da mehr oder weniger. Axl Rose fand sogar Nirvana am Anfang sehr gut. Wer darauf achtet, im Don't Cry Video trägt er sogar ein Nirvana Cappy. Er wollte auch, da gab es eine gemeinsame Tour von Guns N' Roses und Metallica. Guns N' Roses muss man sich auch kurz vorstellen, 87 erst Debütalbum, allerdings ging es erst so ein Jahr später, 88 total los. Die waren 1991, aber nur 3 Jahre später schon totale Rock-Royalty, also wie die Stones. Also in kürzester Zeit einfach
so eine
gigantische Riesenband in der gemeinsamen Tour mit Metallica. Da wollten sie Nirvana als Vorprogramm haben. Kurt Cobain hat dankend abgelehnt. Der fand die immer scheiße. Bei den MTV Video Music Awards, damals so das wichtigste Ereignis der Musikindustrie weltweit, kam es dann auch zu einem Streit. Da hat dann haben die sich backstage irgendwie bepöbelt, während Courtney Love und Kurt Cobain gerade mit ihrem Kind gespielt haben und alles. Es war richtig eklig. Kurt Cobain hat daraufhin in der Queer-Zeitschrift Rose einen verfickten Sexisten, Rassisten und Homophoben genannt und dass der auch noch nicht mehr in der Lage sei, gute Musik zu schreiben. So, also da sieht man diese Wachablösung, so was da alles einfach, was auf sich zukam.
Das war jetzt im Grunde jetzt aus einer Welt zwei Welten.
Genau, genau. Da hat sich das irgendwie getrennt. Da waren dann auch Guns N' Roses letztlich nicht mehr tragbar, obwohl die dann noch Use Your Illusion Ende September 91 erschienen. 1 und 2 hätten ja ursprünglich auch 4 Teile sein sollen. Teil 3 und 4 haben ihnen ja dann Locust and Love weggenommen, aber eigentlich hätten da 4 Platten auf einmal rauskommen sollen. Also dieser Größenwahn. Eine Woche später kommt Nevermind raus und dann war auch irgendwie klar, das geht nicht mehr lange. Und dann sind Guns N' Roses ja auch 1994 implodiert, nachdem sie noch versucht hatten, mit diesem Spaghetti-Incident und ihren Punk-Roots irgendwie zu zeigen, dass sie auch keinen anderen Ursprung haben als Nirvana, hat alles schon nicht mehr ganz so funktioniert. 94 sind allerdings auch dann Nirvana im Erliegen gekommen. So, aus ganz anderen Gründen. Aber trotzdem hört ihr in beide Geschichte da auf. Der Appendix geht dann allerdings noch so weiter, dass sich beide Bands oder was von ihnen übergeblieben ist, über die Jahre doch wieder angenähert haben. Und nachdem sie ja beide dann irgendwie so in die Rock-Annalen aufgenommen wurden, zum Beispiel bei der Comeback-Tour, also der Not in This Lifetime-Tour von Guns N' Roses, hat sich ja Axl Rose gleich mal am Anfang den Fuß gebrochen und musste dann auf diesen Thron residieren, den ihm Dave Grohl, also von Nirvana, zur Verfügung gestellt hat. Dann gab es einen gemeinsamen Auftritt, wo sie It's So Easy spielen und so. Also man hat sich dann auch schon wieder angenähert. Aber an diesen Bands sieht man, dass da die 80er dann doch irgendwann zum Erliegen gekommen sind. Was sind die 90er noch? Auch Anfang der 90er wäre später nicht mehr möglich gewesen. Freddie Mercury stirbt. Und in nur 5 Monaten später, also in atemberaubender Geschwindigkeit, gibt es dieses Freddie Mercury Tribute Konzert 20. April 92 im Wembley Stadion, das ausverkauft war, bevor nur ein einziger Act angekündigt war. Und dann kommen da tatsächlich mehrheitlich Rock Acts, obwohl Freddie Mercury ja maßgeblich dann auch einfach von sogenannte Black Music und Funk und Disco ja in den 80ern beeinflusst war. Also da war keine Donna Summer oder so. Da waren Metallica, da waren Extreme, da waren mehr oder weniger Led Zeppelin. Da wurde sehr drauf geachtet, dass man so den Zeitgeist mitnimmt. Also sozusagen die Klasse von 91. Also Metallica, schwarzes Album, größtes Metal-Album wahrscheinlich, erfolgreichstes Metal-Album zumindest. Da haben uns noch mal so getan, wie wahnsinnig einflussreich Queen für diese Bands waren. Elton John war da und so, Annie Lennox, David Bowie, klar.
Und vorrangig solche Leute hätte man ja auch nehmen müssen, waren auch da, weil das waren ja nun mal Weggefährten.
Die waren Weggefährten, Bowie vor allem mit Under Pressure, aber man hat irgendwie so die ganze Queer-Seite an Freddie Mercury mehr oder weniger außen vor gelassen. Das hatte so ein leichtes Geschmäckle dabei. Auch, was man auch nicht vergessen darf an den 90ern, auch dieser Akustik-Boom. MTV Unplugged, ein Riesenthema von 1989 bis 1999, regelmäßig im Fernsehen, dazu auch Hits, die zumindest nicht von daher stammen, aber da ganz gut dazu passen. To Be With You von Mr. Big. Also da gab es ein paar so Hardrock-Bands, die dann eine Akustikballade hatten. Eben To Be With You 1991, im selben Jahr auch More Than Words, Extreme. Beides Nummer 1 Hits in diesem Jahr von Bands, die eigentlich sonst ziemlich knallharte Hardrock-Musik gemacht haben. Alles sehr breit gefächert, sich immer weiter ausdifferenziert. Wie gesagt, Fabian hat es vorher schon gemeint, nach Grunge, Britpop, dann die große Big Beat-Welle, nochmal Post-Britpop, New Metal und so. Aber und irgendwie in einer gewissen Form waren dann auch sowas wie Limp Bizkit für eine Zeit sowas wie die neuen Guns N' Roses. Weil es einfach nochmal so eine gitarrenbasierte Band gab mit dem sehr kontroversen Frontmann mit komischem Cappy, die Stadien spielen.
Das werden spielen. Nicht beide Bands, die Fans beider Lager steinigen natürlich. Für diese
selbstverständlich. Aber zumindest so in puncto Scale, also und Medienpräsenz und so. Aber das große Rock-Moment, so die große Geste, das Ungenierte, das der Exzess und so, den gab es in dieser Größenordnung danach nie wieder. Es gab natürlich noch Rockstars, so wie Pete Doherty oder so, aber das war in seiner, also der ja auch jemand weiß, der auch jemand ist, der weiß, wie man exzessiv lebt oder sowas, aber sowas wie Axl Rose gab es nicht noch.
Genau, aber einer der großen von vielen Unterschieden zwischen den beiden Bands ist ja bei der Gemeinsamkeit, die du gerade angesprochen hast, dass bei allem Respekt jetzt Fred Durst nicht so viele Songs für die Ewigkeit geschrieben hat.
Nein, Gott sei Dank, keinen einzigen. Also ich bin entschiedener Gegner von
Wer weiß, ob er doch nochmal in die Songwriter Hall of Fame aufgenommen wird. Wir wissen ja nicht, was noch kommen wird.
Ja, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Würde ich mir zumindest wünschen. So.
They did it all for the Nookie.
Genau.
Da sind wir schon.
Da sind wir auch schon wieder
Kernstück,
in medias res, oder? In unserer dieses Mal chronologisch geführten Liste der 10 mehr oder weniger definitiven Stadion-Rocks des Jahrzehnts. Wir fangen an.
Vielleicht sind es auch schon wieder 11.
Vielleicht sind es schon wieder 11.
Wir wissen es immer nicht so
genau. Es fällt ja mir immer mehr ein, als gut für uns und euch ist. Und daran sieht man auch schon so eine gewisse Entwicklung dieser Shows. Wir fangen an im Jahr 1990, wie sich's gehört, mit einer Band, die mehr oder weniger in Vergessenheit geraten wäre, wenn es nicht ständig Bezüge von The 1975 zu ihnen gäbe. Hier sind In Excess mit Disappear. So, das darf man nicht vergessen. Das war eine gigantische Band. 1987 kam ihr Album Kick raus mit den ganzen großen Hits. Das war schon aus dem Nachfolgealbum X. X, weil 10-jähriger Geburtstag ihres ersten Albums. Die haben auch eine gewisse Zeit erstmal gebraucht, bis die wirklich von Australien so den Sprung auf die Weltbühne geschafft haben. Auf allen großen Festivals, Michael Hutchins, der wirklich unverschämt gut aussehende Sänger, so eine Mischung aus Jim Morrison und Formatradio, also die hat alles abgedeckt. 1997 dann tragisch ums Leben gekommen, weiß nach wie vor nicht genau warum. War es ein Masturbationsunfall? War es Selbstmord aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten wegen seiner Kinder? Eine ganz, ganz große Band damals. Die hatten nach X noch 2 so Alben, an denen sie sich versucht haben, also an Grunge versucht haben. Hat nicht mehr so ganz funktioniert. Dann nochmal eine Greatest Hits, die war in England sehr erfolgreich. Dann noch ein Album, mit dem sie versucht haben, an die alten Erfolge anzuknüpfen. Elegantly Wasted hat nicht funktioniert. Und im selben Jahr ist Michael Hutchins dann auch ums Leben gekommen. Diese Band hat sich dann leider nicht erblödet, nochmal weiterzumachen und mit einer Fernsehsendung einen Nachfolger zu finden. J.D. Fortune, also der hatte dann auch, also steckt das Glück schon im Namen.
Am Namen klingt aber auch wie so ein NSYNC-Mitglied.
Ja, ja, stimmt. J.D. allein schon. Ein früherer obdachloser Elvis-Imitator. Der hat das gewonnen. Da gab es noch ein Album, Switch, also wo es praktisch dann von Michael Hutchins switchen zu J.D. Fortune, hat auch nicht funktioniert.
Darüber kann man ja auch viel reden, über Bands, die es mit neuen Sängern versucht haben oder Sängerinnen, wie es geklappt hat oder nicht. Manchmal ja, sehr gut.
Genau,
Sammy Hager. AC/DC auch.
Zum Beispiel, genau.
Oder eben sogar AC/DC mit Axl Rose.
Genau, stimmt. AC/DC mit Abstrichen Queen.
In Excess muss keinen interessieren. Hat mich nie interessiert. Also das muss keinen interessieren, dass es mich nie interessiert hat. Die Band an sich sollte natürlich interessieren.
So. Auch das kann man so dahinstellen. Weiter geht's im Jahr 1991.
Oh! komm, noch nicht mal pfeifen kann ich. Kommt nur Luft, nur heiße Luft raus. Symbolisch.
Ja, eigentlich ist es mit diesem Pfeifversuch auch schon getan. Was will man denn über diesen Song noch sagen?
Ihr wisst ja alles.
Ihr wisst das sowieso alles. Erfolgreichste Single aus deutscher Produktion, muss man sich mal vorstellen. Platz 4 in USA, Platz 2 in Deutschland. Das meistgespielte Lied im Radio weltweit 1991. So erfolgreich, dass Michael Gorbatschow die Band sogar in den Kreml eingeladen hat, Dezember 1991. Warum überhaupt? Weil das letztlich der Soundtrack zur Wende war im Osten, Perestroika, Glasnost, inspiriert.
War es nicht Looking for Freedom von David Hasselhoff?
Ja, doch, auch. Stimmt. Aber das passt nicht so
für eine andere Generation.
Genau. Ja,
stimmt.
Sorry, David. Für Pop vielleicht. Wir sind ja hier immer noch bei Rock, bitteschön. Inspiriert war der Song von der Teilnahme der Band am Moskau Music Peace Festival, was damals so als 20 Jahre später Neuauflage für den Ostblock von Woodstock angedacht war. Da sind die Scorpions vor 30.000 Fans aufgetreten. Da war natürlich auch Bon Jovi. Und es geht ja auch sehr buchstäblich einfach darum, dass was da passiert in der ehemaligen Sowjetunion. Klaus Meine und Rudolf Schenker, also der Hauptsongwriter der Scorpions und Rhythmusgitarrist und Gründer der Band, sind übrigens Inhaber der Wortmarke Wind of Change. Also vielleicht müssen wir ihm jetzt sogar Geld bezahlen, wenn man das nicht einfach so verwenden darf. Nee,
wir reden ja journalistisch drüber.
Stimmt, wir zitieren hier
zitieren.
Nur.
Genau. Also wenn man das nicht sagen dürfte. Ich dürfte jetzt aber, bei Markenrecht ist ja so eine Sache. Also man darf ja manchmal Sachen benennen, wenn sie nichts mit dem eigentlichen Kosmos des Originals zu tun haben. Also Beispiel, Apple dürfte sich nur Apple nennen, weil es kein Obst war, das sie da benennen, so, sondern ein Computer, also was ganz anderes.
So, okay.
Und wenn wir jetzt also zum Beispiel ein Poopspray Wind of Change schreiben würden, vielleicht kämen wir damit durch.
Vielleicht hören wir sofort auf, diesen Podcast zu moderieren, weil gibt es irgendwo anders viel mehr Geld zu verdienen. Wir bleiben im Jahr 1991, gehen aber in den November.
Kann man da nur sagen. Seht uns nach, dass wir nicht nur aus rechtlichen Gründen, auch aus zeitlichen Gründen die 9 Minuten nicht ausgespielt haben. Ich bin mir sicher, das Erste, was ihr machen würdet, wenn diese Folge zu Ende ist, ist, euch diesen Song anzuhören oder noch viel, viel besser, das Video dazu anzusehen. Ja. Denn das war nun wirklich, korrigiere mich, aber der wahrscheinlich größte Rockmoment der 90er.
Davon
also einer der größten. Riesige Popballade, wahnsinnig groß.
Ich würde sogar so weit gehen, da bin ich aber sehr subjektiv, dass das Solo, das Slash in diesem Übergang von diesem Elton John-artigen Teil in diesen Hardrock-Teil spielt, der Single-großartigste Gitarrenmoment der kompletten Musikgeschichte ist.
Schickt uns eine Postkarte, wenn ihr anderer Meinung seid.
Nicht alles, aber ihr wisst schon.
Das ist alles unglaublich cheesy im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon in dem Moment so cheesy war, als es rauskam.
Für Leute, die damals nicht 10 waren, so wie wir wahrscheinlich schon.
Okay, aber also alle anderen 10 waren so richtig geflasht. Also für die das Video nicht vor Augen hatten, wir hatten, das ist ja Fluch und Segen der späten oder frühen Geburt, wir hatten neulich mit einem Praktikanten hier über die Band gesprochen und der kannte dieses Video nicht.
Wahnsinn,
was wir ihm natürlich nicht vorwerfen würden, weil wir kennen viele andere Sachen nicht. Aber da denkt man sich manchmal, oh, wie geil, wenn man sowas jetzt zum ersten Mal sehen könnte. Ne? So wie ich gerne zum ersten Mal Lost sehen würde.
Und wie
so.
Würde man es jetzt wahrnehmen?
Ja, genau.
Also damals war es ultimativ. Das war ein Video wie der Pate. Also ein Video von Michael Jackson Format. Ein eigener Film, aus dem man einfach auch nicht schlau wird. Was mich seit fast 30 Jahren verrückt macht. Was passiert da? Warum stirbt sie? Also um nicht alles zu spoilern. Weil man kann ja gar nichts spoilern, weil man selber nicht checkt. Also Axl Rose heiratet da seine damalige Freundin Stephanie Seymour. Dann fängt es an bei der Hochzeitsfeier, die gigantisch ist. Ich glaube, in New Mexico gedreht, fängt es an zu regnen, was gar nicht so schlimm ist.
Wurde auch im Winter gedreht, genau. Ja.
Verwandelt sich aber in, genau deswegen mussten die nach New Mexico, weil es da nicht so oft schneit. Es regnet da allerdings. Und es verwandelt sich in völligen Mayhem, was in dem dümmsten Moment des Videos, glaube ich, darin gipfelt, dass einer durch diese riesige Hochzeitstorte, was auch das Brautpaar oben so in Zuckerguss irgendwie hat, durchspringt, wo ich mich immer frage, wieso kann denn der nicht an dem Tisch einfach vorbeigehen? Wieso muss der durch?
Oder sich drunter rollen, wie es andere gemacht
genau, haben. Oder einfach ins Haus gehen oder so. Also es sieht halt für den dramatischen Effekt, so in der nächsten Einstellung.
Das ist halt eine Szene.
Genau. ist die Frau dann auch tot und Ex-Frau ist am Boden zerstört und warum und was ist da passiert und alles geht unter und dann kommt dieser unglaublich dramatische Teil, der im Radio damals noch, heute ist es gar nicht mehr so, immer weggedreht wurde. Vielleicht auch, weil der Song einfach schon lang genug war, aber dieser Teil war dann auch einfach sehr düster. So.
Und es gab nie so eine richtige Radioversion, ne? Oder?
Es gab so eine, glaube ich, eine 7-Minuten-Version gab es schon davon. Aber also den Schluss kann man einfach dann nicht, kann man nicht zeigen. So, aber mittlerweile wird der Song sogar komplett ausgespielt. Wenn man jetzt einkaufen geht oder so, im Edeka kommt der ganze Song.
Ernsthaft?
Ja, habe ich schon ein paar Mal gehört. Und das, ich finde es auch gerade eben, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, super, diese Masken im Supermarkt tragen zu müssen, weil dann kann man darunter zumindest immer so mehr oder weniger leise vor sich mitsingen, wenn es irgendwo kommt. Und ich kann überhaupt nicht singen, aber dann sieht wenigstens keiner. Wenn ich praktisch das Pendant zu einer Luftgitarre mache, vorm Tiefkühlregal.
Okay. Und allein die Vorstellung, so eine Hochzeit jemals selbst zu feiern. Also natürlich.
Ja, deine war nicht weniger groß.
Na, die Torte war nicht so groß.
Stimmt.
Und selbst meine Rockfreunde haben sich ordentlich angezogen. Mhm. Nicht, dass sie damals nicht ordentlich angezogen waren in dem Video, aber wie lässt sich sie da abhängen und ob sie auf der Gitarre rumklimpern und Slash, der da irgendwie mit den Ringen und so.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Auch da gigantisch dann noch der Auftritt 1992 bei den vorher schon erwähnten VMAs. Axl Rose duelliert sich praktisch am Klavier, am Flügel, mit Elton John, auch um diesen ganzen Homophobie-Vorwürfen ihm entgegenzutreten. Also tritt da mit seinem großen Idol Elton John auf, mit dem er auch schon auf der Bühne stand beim Freddie Mercury Tribute. Alles kommt zusammen. Warum diese Homophobie-Vorwürfe? Man erinnert sich vielleicht an seinen Song One in a Million, dieser unglaubliche Song auf GNR Lies, also dem Zwischenalbum von Appetite for Destruction und dem Duo Use Your Illusion. Ich zitiere das mal kurz, ein wirklich unglaubliches. Immigrants and faggots, they make no sense to me. They come to our country and think they'll do as they please. Mm. Like starts a mini Iran or spreads some fucking disease. What also, the fuck? Und dann wird sich sogar auch noch so total lame in den Liner Notes irgendwie dafür entschuldigt. To those who may take offense. Also wenn man sowas raushaut, dann muss man auch irgendwie dazu stehen und dann das nicht auch alles irgendwie so zu beschwichtigen. Und
wer könnte sich dadurch nicht angegriffen werden?
Ja, aber bitte, das ist ja wirklich ein totaler Affront. Aber also er hat lange Zeit versucht, sich da irgendwie rauszureden, dann mit dieser großen Geste dann einfach klarzustellen, dass es selbstverständlich nicht homophob ist. Dann aber auf dieses Spaghetti-Incident-Album noch so als Hidden Track eine Cover von einem Charles Manson-Song, also von dem Mörder irgendwie drauf zu packen. Aber ja, es war das halt auch so the most dangerous band in the world.
Wie wenn man sagt, ich sage die Wahrheit und dann so wie das Kind die Finger verkreuzt.
Genau, bei der nächstbesten Gelegenheit.
Ah, Mann. aber dass wir nicht die Einzigen sind, die dieses Video so bahnbrechend finden, zeigt sich ja daran, dass es auch im Juli 2018, glaube ich, das erste war, was auf YouTube 1 Milliarde Klicks erreicht hat.
Also das erste Video, das noch vor dem YouTube-Zeitalter kam.
Ah, genau. Also genau. Da natürlich andere.
Der Gangnam-Style war natürlich schon viel größer.
Genau, ja. Aber das dann nachträglich irgendwann da hochgeladen wurde und seitdem, zack.
Genau. So. Was gibt es dazu noch zu sagen? Es soll ja so eine Trilogie bilden mit Don't Cry, haben wir vorher schon erwähnt, und Estranged. Estranged auch hier nochmal sowas, die andere riesengroße Ballade, die ausgekoppelt wurde, allerdings nicht ganz so radiotauglich. Auch eine Hollywood-Produktion, in der es so eine ganz komische Einstellung am Schluss gibt, wo Axl Rose seinen Sneaker im Meer versinkt und danach sieht man ihn so backstage rumsitzen mit einem Delfin. Und dann schauen die so in die Kamera und Axl Rose schaut so wissend, so als ob es hier irgendwas zu verstehen gäbe. Mal davon abgesehen, dass ein Delfin nicht sitzen kann. An dieser Szene gibt es nichts zu verstehen. aber das war halt auch der ganze Wahnsinn dieser Band.
So, und bevor Stefan und ich uns jetzt hier weiter um Kopf und Kragen reden über diese Band, über die man tatsächlich sehr viel reden kann, fragen wir doch einfach jemanden, die sich nicht nur noch viel besser mit dieser Band auskennt, sondern sie auch im Vergleich zu uns live erlebt hat und darüber bestimmt einiges wird sagen können. Herzlich willkommen, Birgit Fuß, Redakteurin vom Rolling Stone bei Never Forget, dem 90er-Podcast. Hallo Birgit.
Ja, hallo.
Eine ganz große Geste von dir, weil wie ihr vielleicht wisst, der Rolling Stone ist ja der härteste Marktkonkurrent von Musik Express. Ihr seht, dass es also durchaus möglich ist, dieser Crossover.
Unbedingt. Aber
wir sind allerdings natürlich auch in gebührendem Abstand. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns um den Hals fallen oder so. Wir sind schon noch hübsch auch auseinander.
Genau, und wir kennen und schätzen uns, sind uns beruflich und privat verbunden. Von daher, no hard feelings, im Gegenteil.
Genau. Lieber hard rock als hard feelings.
Genau.
Birgit, du warst dabei, als Guns N' Roses the most dangerous band on earth war.
Genau.
Was hat sie dazu gemacht? Was ist deine persönliche Geschichte mit dieser unglaublichen Band?
Also im Prinzip war es natürlich auch schon wieder fast ein bisschen zu spät. Wir haben ja seit 1987 auf Guns N' Roses gewartet, nachdem Appetite for Destruction rauskam. Dann kamen die Use Your Illusion Alben 91 und 92 waren dann die meisten Konzerte in Deutschland, 92, 93 glaube ich. Und ja, da war ich bei einigen vor Ort.
Einige gleich?
Ja, klar, wenn schon.
Wie hart wird da der Kampf um die Tickets?
Das ging damals noch, man musste natürlich ein paar Stunden vorher an einem Kartenhäuschen anstehen. Ich muss so sagen, so alt bin ich, es war tatsächlich so. Brutaler war es dann bei den Konzerten selbst. Also zum Beispiel bei dem legendären Konzert in Würzburg war ich um 10 Uhr morgens da. Aha. Dann hieß es halt warten, bis es aufgeht. Dann hieß es übers Feld rennen. Und als man dann endlich in der ersten Reihe stand, musste man nochmal 10 Stunden warten und hoffen, dass Axl Rose aufsteht.
10 Stunden?
Ja.
Und dann kommt er ja auch mal, der ist ja auch nicht der Pünktlichste.
Genau, das war halt natürlich immer die Angst, wenn man da stand, dass er gar nicht kommt oder dass er wie, ich glaube, es gab ein Konzert in Hannover, da hat er sich einfach nur hingesetzt und das ganze Konzert im Sitzen runtergesungen. Das ist dann natürlich nicht so schön.
Aber im Sitzen singen kann er, dass er das ganz gut kann, hat er ja auch auf der Comeback-Tour gezeigt, in dem Thron, in dem Game of Thrones.
Waren die Proben dafür damals.
Stimmt.
Das stimmt, aber es gab auch, das muss ich noch dazu sagen, es gab wirklich auch ganz andere Konzerte. Also ich war in Würzburg bei dem Konzert.
Dass ganze Roses in Würzburg gespielt haben. Oder? Das ist doch unglaublich.
In Würzburg auf einem Flugfeld, ich glaube, das gibt es jetzt gar nicht mehr, da gibt es keine Konzerte mehr. Jedenfalls war da ein Riesengewitter, Sturm, Blitz, Donner. Und die haben, also in meinem Gefühl, ungefähr 20 Stunden gespielt. Es waren wahrscheinlich nur 3. Aber das war echt legendär. Also Slash im Regen ist ja auch so, sage ich mal, von der Elektrizität her ein bisschen problematisch. Wir hatten schon auch ein bisschen Angst, dass es einen Unfall gibt. Aber es war einfach echt ganz wunderbar.
Weißt du noch, wie viel so ein Ticket damals gekostet hat?
Ich glaube so 60, 70 Mark, kann das sein?
Das ist ja nichts.
Ja,
sowas ich komme nur
ich sagen.
Deshalb nichts. Drauf, weil neulich so ein Video von Kurt Cobain rumging, wie er im Interview mal darauf angesprochen wurde, dass Madonna gerade Tickets für $50 verkauft. Und ist was hinten rübergefallen. What, $50, wer zahlt denn so viel?
Stimmt, ja, das habe ich auch gesehen, genau.
Ja, damals. Das heißt, du stehst dann da 13 Stunden. Also die letzten 3 Stunden verbringst du vielleicht eher in der Luft oder so oder crowdsurfend oder so.
Ich nicht.
Aber man ist da mehr oder weniger an Ort und Stelle für 13 Stunden.
Ja, genau.
Wie verbringt man diese 10 Stunden? Also so viel kann ja auch kein Mensch saufen, um die letzten 3 Stunden noch miterleben zu können.
Also ehrlich gesagt sollte man am besten so wenig wie möglich trinken, ja. Aus offensichtlichen Gründen. Ja, wenig trinken, wenig essen. Ich glaube, man kann es einfach nur, weil man jung ist und die unbedingt sehen will. Und damals war es halt wirklich so Guns N' Roses, das war so aufregend und so spannend und man wollte unbedingt dabei sein, oder ich zumindest. Und dann hält man das irgendwie aus. Heute frage ich mich natürlich auch manchmal, wie ging das? Und es wurden schon reihenweise Leute rausgetragen. Mhm. Das ist ja immer so bei diesen großen Konzerten. Aber es hat sich jedes Mal gelohnt bei denen.
Was hat diese Band, wenn du jetzt einem außerirdischen Guns N' Roses und Aerosmith und Bon Jovi oder Hanoi Rocks oder so zeigst, wird dir die erstmal nicht voneinander unterscheiden können. Warum waren Guns N' Roses die Riesenausnahme von all denen?
Ich glaube tatsächlich, dieser Aspekt, dass die ein bisschen gefährlicher waren, ein bisschen aufregender als die anderen, ist es, die waren ja eigentlich so dysfunktionale Straßenratten, die sich irgendwie zusammengefunden hatten.
Im bestmöglichen Wortsinn.
Ja, die sich aber dann halt gefunden hatten und eben ein paar, und das muss man sagen, ein paar der allergrößten Rocksongs aller Zeiten auch gemacht haben. Das ist eben der Unterschied. Und ich mag Hanoi Rocks und ich mag auch Twisted Sister oder Motley Crue, aber die haben halt nicht solche Songs geschrieben.
Nein.
Also wenn man sich Appetite for Destruction anhört, da ist nichts Schlechtes drauf. Und dann zu folgen mit zwei Doppelalben, auf denen auch immerhin noch mindestens ein Dutzend richtig großer Songs sind, das konnte einfach sonst ja auch keiner. Und die haben sich halt alles erlaubt. Die haben halt alles gemacht, was sie machen wollten. Das finde ich schon auch beachtlich. Man muss das nicht alles gut finden, aber dass überhaupt sich Leute trauen, so, ihr habt über November Rain gesprochen, sowas zu machen. Ja.
Und sich mit einem Delfin hinsetzen, wie am Schluss von Estranged. Weißt du, was da passiert? Was hat er mit diesem Delfin am Start?
Die Traumbilder von Axl Rose zu entschlüsseln, das ist mein Traum.
Meine Theorie war ja immer, vielleicht, du kennst dich ja bestimmt besser aus, hätte es die noch länger gegeben, hätten die tatsächlich jetzt so ein, die haben ja einen riesen Stellenwert dafür, dass die aktive Zeit tatsächlich ja nicht länger als 4-5 Jahre eigentlich waren. Ist ja erstaunlich, wie massiv der Einschlag damals war, dass die 25 Jahre später, 30 Jahre später immer noch so riesig sind. Ähnlich wie bei Oasis vielleicht, so ein ganz kurzer Zeitraum nur, oder bei den Sex Pistols natürlich auch noch sehr kurz. Hätte es die noch länger gegeben, dachte ich mir immer, die hätten jetzt einen Katalog für die Rolling Stones oder so. Dann aber wieder, ist es ja erstaunlich dürftig, wie wenig Songs noch irgendwie in Axl Rose vielleicht waren. Es gab ja nie ein Soloalbum, es gab Chinese Democracy, das mochten viele nicht, ich schon, aber da gehöre ich, glaube ich, zur Minderheit. Es kam ja dann nicht mehr viel. Man dachte ja, jetzt bricht ja so völlig aus. War das Pulver dann einfach verschossen mit Use Your Illusion?
Ich befürchte tatsächlich, dass Axl Rose einfach ein Problem damit hat, das zu kanalisieren. Ich glaube schon, dass der noch ganz viel Gedanken und Ideen und so hat, aber offensichtlich fällt es ihm anders als eben richtigen Bands, wie sag ich mal U2 oder so, die, aber wo es halt auch Leute gibt, die richtig zusammenarbeiten. Axl Rose konnte offensichtlich auch nicht zusammenarbeiten mit Leuten. Und wenn man sich jetzt die Soloalben von Slash und Duff und so weiter anhört, die sind ja auch nett. Ja. Aber die waren halt nur in der Summe eigentlich so richtig gut und das haben sie eben dann nicht mehr geschafft, wirklich zusammenzuarbeiten.
Waren denn Guns N' Roses die größte oder mindestens legendärste Rockband der 90er, laut dir?
Da würde ich jetzt natürlich eigentlich sagen, dass U2 die größte waren und R.E.M. die beste, aber unter den Hardrock-Bands auf jeden Fall. Also wenn es jetzt um härtere Rockmusik geht, und da können auch Metallica meinetwegen einpacken, also da finde ich, sind Guns N' Roses die absolut allergrößten.
Was erwartest du noch von dieser Band? Du hast die live jetzt auch bei der Reunion gesehen, oder?
Ja, habe ich. Und fand es auch nicht so schlecht wie viele andere. Ja. Ich finde, es war durchaus passabel. Es war halt nicht mehr so spannend, weil halt klar war, was passiert.
Dienst nach Vorschrift.
Ja, mehr oder weniger. Also relativ routiniert auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, ein Teil von mir hofft, dass sie kein Album mehr machen. Hm. Und ein anderer Teil von mir sagt, ach, Axl, Slash und Duff zusammen wäre schon nochmal schön. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so groß wird.
Wie hat dir Axl Rose bei AC/DC gefallen?
Ja, da war ich auch wieder ein bisschen anderer Meinung als viele. Das war gut gemacht. Ich habe das jetzt nicht zusammengebracht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist nicht AC/DC, das ist aber auch nicht Guns N' Roses. Was soll denn das?
Ja. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Gut. Ja.
Birgit, vielen Dank für diese Einschätzung. Genau. Haben wir noch eine wichtige Frage vergessen? Was muss die Welt noch über Guns N' Roses wissen, was man vielleicht noch nicht weiß?
Also es ist vielleicht auch kein ganz großes Geheimnis, aber immer unterschätzt ist Izzy Stradlin. Also vielleicht noch einmal zum Abschluss ein Hoch auf Izzy Stradlin.
Where's Izzy? Also wie im Don't Cry Video, warum war der nicht bei der Reunion dabei? Der lebt ja noch, alle leben sowieso noch, aber Izzy Stradlin war ja wirklich integral wichtig.
Ich glaube,
Izzy Haben Sie Stradlin, den aber nicht gefragt, oder?
Ich glaube, Izzy Stradlin hat keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, was nicht wirklich ganz, ganz viel Geld bringt. Und ich glaube, sie wollten ihm nicht so viel zahlen, dass er die Mühe nochmal auf sich genommen hätte.
Dafür war dann kein Geld da. So die erfolgreichste Tour der letzten Jahre und so. Aber noch, das wäre doch auch wichtig für die Tour gewesen, dass zumindest der noch irgendwie dabei ist. Drummer schön und gut, die kamen und gingen bei Guns N' Roses. Aber zumindest der ist ja, die paar Mark 50 hätte man doch eigentlich noch haben müssen.
Also wenn ich Axl Rose wäre, hätte ich sie rausgehauen.
Ja. Once in a lifetime oder twice.
Aber viele Sachen bist du, aber ganz bestimmt nicht Axl Rose.
Ja, schade.
Und das gereicht uns und vor allem dem Rolling Stone Magazin sehr zum Vorteil, sonst wäre das nämlich auch ein sehr dysfunktionaler Haufen. Birgit hält da nämlich alles zusammen. Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Ja, danke.
Für die Einschätzung.
Und wir machen weiter in unserem, wie viele Songs haben wir noch? 8 oder so? Countdown.
12.
Genau, im Zweifel.
Danke, Birgit.
Danke.
So, und wer noch mehr über Guns N' Roses und Birgit Fuss wissen will, der liest sich mal diverse Rolling Stone-Ausgaben durch. Oder fragt Birgit mal auf Facebook oder sonst wo. Redet immer gerne über diese Bands, glaube ich.
Die kennt sich da offensichtlich sehr gut aus.
Sehr.
Wir machen weiter mit einer Band, die nicht in den 80ern springt, sondern sogar den 70ern und in den 90ern ein riesen Comeback hatten. You wanted the best, you got the best. The hardest band in the world. Kiss. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone.
Also ich weiß ja nicht, das ist so, jeder kennt es, jeder kann es mitsingen.
Ja.
Aber es kommt mir immer so, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, so billig vor.
Ja, aber das ist ja auch, und jetzt wird, dafür werden mich auch Leute Six Feet Under sehen wollen, das ist ja auch Kiss. Das ist natürlich eine sehr cheesy Band.
Ja, aber cheesy ohne, es kommt mir so dünn vor im Vergleich zu Guns N' Roses, die wir gerade gehört haben zum Beispiel.
Ja, weil es auch einfach eine Showband ist. Also und das machen, also sorry, ich versuche echt Kiss richtig gut zu finden, weil ich diese Show einfach auch an denen liebe. Aber sag mir mal den Song von Kiss, der wirklich unter die Haut geht und so. Also es ist ja Shout It Out Loud, Rock'n'Roll All Night. Das ist ja alles sehr, sehr dafür gemacht, einfach live das zu zeigen mit Feuerwerk und Blut und dieser ewigen Zunge und so. Also weil das einfach oft raussteckt, nicht weil sie ewig lang ist, sie ist aber auch sehr lang. Das hat einfach nicht die emotionale Wucht, die ganzen Roses hat.
So ein Musical irgendwie.
Genau, das ist Showrock und so. Und da ist auch nichts verkehrt dran. Aber es gibt bestimmt ganz viele Leute, die finden Beth schön oder so. Und auch diesen Song, God Gave Rock'n'Roll to You Teil 2. Das ist nämlich eigentlich ein Cover von der britischen Band Argent, geschrieben von Russ Ballard 1973, der wiederum auch Songschreiber war von New York Groove, also dem großen Solo-Hit in einer Coverversion von Ace Frehley, also dem Urgitarristen von Kiss. Der hat auch Since You've Been Gone von Rainbow geschrieben, also ein wichtiger Hardrock-Songschreiber. Wieso haben Kiss denn gecovert? A, weil sie einen Soundtrack brauchten, weil sie gefragt wurden, einen Song beizusteuern für Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Auch über diesen Song haben wir ja schon mal gesprochen. Gab es ja neulich auch endlich die Fortsetzung Bill and Ted Face the Music, der jetzt in diesen Corona-Zeiten veröffentlicht wurde und in seiner ersten Woche in den USA 1 Million eingespielt hat. Also das sind so die Zahlen mittlerweile. Also wurde in 1000 Kinosälen gezeigt und hat es geschafft, 1 Million einzuspielen, weil halt sehr wenig Leute drin sitzen.
Immerhin.
So, das sind die Zahlen, mit denen man gerade so aushält. Und weil das als Tribut gedacht war an Eric Carr, der war damals nämlich Schlagzeuger bei Kiss, ist im Video auch noch zu sehen, konnte auf der Aufnahme allerdings nicht mehr spielen, weil er schon sehr krank war, weil ihn der Krebs 3 Monate nachdem der Song rauskam, der hingerafft hat. Das ist eigentlich so ein Nachruf auf Eric Carr, damals veröffentlicht auf Revenge. Und das war noch ein Album aus der sogenannten Unmasked-Zeit von Kiss, von 1983 bis 1995, obwohl es 1980 schon ein Album gab, das Unmasked hieß, da waren sie aber immer noch in ihrem ganzen Make-up. Dann gab es über 10 Jahre die Band einfach so, wie sie wirklich aussehen, wahrscheinlich mit Perücken, aber immerhin, ohne Gesichtsmaskierung. Dann gab es 1995 natürlich einen MTV Unplugged-Auftritt von denen, wo die damals geschassten Mitglieder Peter Criss und Ace Frehley nochmal dabei waren für ein paar Songs und dann natürlich die Welt darauf gewartet hat, dass es nochmal eine Reunion in Originalbesetzung gibt, die wurde dann tatsächlich announced von Tupac Shakur. Oh. Bei den Grammy Awards 1996 stellt er sich hin und sagt, ja, dass die Grammys irgendwie, da zieht man sich immer so in feinem Zwirn irgendwie an und es ist alles so steif und alles so und man müsste das jetzt mal wieder irgendwie auflockern und so. We need something different, so seine Worte. Something new, we need to shock the people. So let's shock the people. Und dann kommen der Kiss. Und also in voller Montur und alles so, haben dann eine große Tour angekündigt, die dann tatsächlich die kommerziell erfolgreichste Tour des Jahres 1996 war. Dann gab es sogar noch ein Album und dann noch eins und dann noch eins. Das hat nicht mehr so viel interessiert, aber diese Band tourt ja nach wie vor zu jedem sich anbietenden Jubiläum. 35 Alive, alles mögliche, 40 Alive, 45 Alive, diese Band wird ewig weiter
spielen. Und sie haben ja auch Bands quer durch die Genres beeinflusst mit ihren Show-Elementen und
diesem
Rock-Ding und so. Also als du gerade die Namen Peter Criss und Ace Frehley nanntest, hatte ich nämlich gleich den Ohrwurm von, weißt du was? I've got Ace Frehley, I've got Peter Criss waiting there for me, yes I do.
Weezer.
In the Garage, Weezer.
Ja, genau, Weezer maßgeblich. Von lauter dieser Bands, von Van Halen hatten wir es ja auch.
Van Weezer,
genau. Ein riesiger Einfluss. Ah. Vor allem aber auf amerikanische Rockbands, Smashing Pumpkins auch natürlich.
Wer ist denn diese Band? Pumpkins, nie gehört. Kannst du mir mal was drüber sagen? Über diese
Nein, bin ich völlig blank.
Aufstrebende Kapelle.
Bin ich völlig blank.
So blank wie der Kopf von Bill Corgan.
Weiter geht's. Wir sind auch erst im Jahr 1992. Man sieht, Rock war eher Anfang der 90er dominant.
Und so wie der Song heißt, will man auch hier die Arme ausstrecken. Genau. In these arms, Bon Jovi.
Die Arme will ich ausstrecken mit diesem Song nach meiner Mutter. Das ist nämlich ihr Lieblingssong.
Echt?
Genau.
Hat deine Mutter
Servus, Mama.
Geschmack oder kein Geschmack? Was
die findet diesen Song sagen? Gut.
Oh Gott, diesen Song.
Und das sagt doch alles aus. Ein Song, der so cheesy der auch sein mag, totale Euphorie bedeutet. Man muss so einen Refrain erstmal hinbekommen. Man kann ja über Bon Jovi viele Sachen sagen, auch viele negative. Aber schreib mal so einen Refrain oder einen wie Living on a Prayer, der vollkommene Ekstase ist, wo ich ihm auch jedes Wort abnehme. Ganz egal, ob das Showrock ist oder nicht, das entwickelt eine riesengroße emotionale Wirkung auf mich. Ein Fan-Favorite, nicht unbedingt einer der größten Hits von Bon Jovi in den 90ern. So Always war viel größer.
Was erst danach kam, auf diesem Best-of.
Genau, ne? auf dem Best-of, was auch noch so der letzte wirklich große Einschlag in den US-Charts war. Keep the Faith und so, da mag man sagen, das ist ein wichtigerer Song oder so, oder Someday I'll Be Saturday Night ist ein inhaltlich besserer Song oder sowas, aber In These Arms ist einfach ein unverschämt emotionaler Song. Und darum geht's ja auch bei Stadionrock, einfach diese Massen irgendwie, diesen Massen ins Herz zu fassen. Das darf man nicht vergessen, Keep the Faith wird in Deutschland, das darf man natürlich vergessen. Wobei, never forget, alles, was wir hier sagen, darf nicht vergessen werden. Keep the Faith war ein gigantischer Erfolg in Europa, ist letztlich auch so unser Go-To Bon Jovi-Album, oder? Das ja, hat noch jeder so vor Augen.
Bed of Roses.
Genau, Bed of Roses, der Basslauf von Keep the Faith allein schon. War in USA, aber nur Platz 5 in den Charts. Und mal zum Vergleich dazu, Slippery When Wet war 12-fach Platin in den USA, New Jersey war 7-fach Platin. Mit Keep the Faith ging es in den USA bergab, allerdings hatten die ab 2007 dann wieder 4 Nummer 1 Alben. Aber auch, wir sind in einem völlig neuen Jahrhundert, wo nicht mehr so viele Platten verkauft werden, da rennen halt die Fans los, ähnlich wie bei den Ärzten, kaufen das Album in der ersten Woche, in der zweiten Woche stürzt es ab. Also das vorletzte Bon Jovi-Album, This House Is Not For Sale, ging auch auf Nummer 1 zum Beispiel, war in der zweiten Woche nur noch Platz 127. Und das aktuelle...
Zu Recht oder zu Unrecht, hast du dir mal angehört?
Das habe ich nicht angehört. Aber Birgit Fuß vom Rolling Stone, die sich sehr gut auch bei Bon Jovi auskennt, hat mir zu verstehen gegeben, dass es sich auch nicht lohnt, sich damit zu beschäftigen. Okay. Der letzte gute Song ist anscheinend auf dem Ausschusswahn-Album Burning Bridges zu hören. Außerdem hat Bon Jovi erst jetzt, oder haben Bon Jovi, ist ja immer noch eine Band, auch wenn Richie Sambora längst aus ist, ein neues Album 2020 veröffentlicht, war eigentlich für Anfang des Jahres veröffentlicht, eigentlich für Anfang des Jahres gedacht, wurde dann Corona-bedingt verschoben, noch mehr umgeschrieben und so, kam jetzt raus, ist nur auf Platz 19 in den USA und war in der Folgewoche noch nicht mehr Top 200. Also so viel zur Größenordnung von Bon Jovi.
Ich kann immer noch so als Gradmesser nehmen, obwohl sie ja wirklich kaum noch was Relevantes aussagen.
Ja, aber wir sind auch ganz schön oldschool.
Ja.
Bon Jovi.
Habe ich euch schon erzählt, dass Stefan kein Instagram hat?
Das habe ich, glaube ich, schon häufig erzählt.
Naja.
Man kann In These Arms, ich weiß nicht, ob das schon mal jemals ein DJ sich getraut hat, auch sehr gut nach Heroes von David Bowie spielen. Ganz ähnliche Akkordfolgen.
Und man könnte es so von vom Emotional State her wahrscheinlich auch ganz gut vor oder nach Bryan Adams spielen, Summer of 69. Wo wir auch überlegt hatten, den wir hier, ob wir den hier nennen.
Ja, aber 80er. Und in den 90ern ist dann echt, also wenn man in den 90ern hatte, der eigentlich nur noch seine Riesenballaden, so, Everything hier, I do it for you.
Hier die drei Musketiere.
Please forgive me, genau, hier All for Love mit Sting und Rod Stewart, nicht zu vergessen. Have you ever really loved a woman? Und wenn man über Rockballaden spricht in den 90ern, dann lieber noch über Bon Jovi, würde ich sagen.
Was du hiermit gemacht hast.
Nichts gegen Summer of 69. Aber wir sind hier nicht im 80er-Podcast.
Gibt auch ein tolles Cover von The Ataris.
Oh ja, stimmt.
Finde ich, du wahrscheinlich nicht.
Nee, die hatten The Boys of Summer, oder?
Oh, natürlich.
Von Don Henley.
Stimmt. Sorry. Schnell mal durcheinander kommt. Naja, aber hört euch das auch an. Ist auch gut.
Ein Jahr weiter. Auch eine riesengroße Rockballade.
Ach, kaum.
Können wir da bitte nur den Anfang spielen?
There was a time when Steven Tyler was so
broken-hearted. So broken-hearted.
Ob er über sich singt oder über sein lyrisches Ich. Scheißegal. Ja. Das war Das war ja eigentlich die Renaissance von Aerosmith, wenn man so will. Also eine Band, die schon seit den 70ern irgendwie aktiv war und da und riesengroß.
Also genau genommen ging die Renaissance, also das Comeback war sogar schon 1985. Also die Band hat sich nie ganz aufgelöst. Allerdings sind zwei tragende Mitglieder um die Jahrzehntwende ausgestiegen. Es gab sogar Guns N' Roses, will ich schon sagen. Und die sind sich ja auch sehr ähnlich. Also Guns N' Roses ist ja nichts ohne Aerosmith, haben die ja auch oft gecovert. Gab es sogar Alben ohne Joe Perry, ein Album gab es ohne Joe Perry. Dann gab es ein Comeback-Album Done With Mirrors 85, was nicht so ganz funktioniert hat. Dann allerdings unter Mithilfe von Desmond Child, dem großen Songschreiber, der damals für alles und jeden Songs geschrieben hat, Permanent Vacation, das wirklich große.
Und später für Tokyo Hotel.
Und für Tokyo Hotel auch. Und Robbie Williams zum Beispiel, Old Before I Die.
Und Jennifer Rush, Michael Bolton. Kiss, die wir gerade gehört haben.
Kiss, Alice Cooper, glaube ich auch.
Scorpions.
Für alles. Und das möchte ich an der Stelle, weil ich es wichtig finde, dazu sagen, Desmond Child ist schwul. So, das ist an sich natürlich nicht der Rede wert, aber auch in einem Genre wie Hard Rock, das von Homophobie nur so durchzogen ist. Also ich hoffe, dass sich ganz viele Leute, die ein Problem mit Homosexualität haben, bei diesem Gedanken verschlucken. So, dann gab's Pump natürlich 1989 mit Love in an Elevator und Janie's Got a Gun, was übrigens die B-Seiten waren von Crying. Deswegen war das so eine fantastische Single, weil da hatte man einfach schon alles drauf. Auch ein ganz lamer Move, so wie Queen hatten das auch immer, gab's kaum B-Seiten, sondern einfach immer nur die alten Hits nochmal drauf, um die Verkäufe zu steigern. Hatte auch funktioniert, Crying, ein ganz, ganz großer Hit.
Ganz, ganz großer Hit, nicht nur wegen des Songs selbst
und vor allem
Get a Grip, sondern vor allem wegen des Videos
dazu. Oh ja.
Was ja der Startschuss dieser Trilogie war, mit dem folgenden Amazing and Crazy darin zu sehen, Alicia Silverstone und Steven Tylers Tochter Liv Tyler. Und das hat so einiges losgetreten, das Video, ne? Also Bauchnabelpiercing, was sich da stechen gelassen hat. Das ging dann los, also was wir in der Grunge-Folge mal, wo Nils Buckelberg darüber sprach, dass Heike Makatsch in Deutschland einer der ersten gewesen wäre, die das gemacht hat, und dann waren die Spice Girls und so. Das sah man auch schon alles in diesem Video.
Ja.
Und sie war damals gerade 16, glaube ich,
als das gedreht
wurde. Und weißt du noch den Typen an ihrer Seite, den Schauspieler,
Steven Dorff.
Ja, genau. Auch noch sehr jung damals. Und pass auf, jetzt kommt aber ein viel krasserer Funfact.
Aha.
Erinnerst du dich an die Szene, wo ihr der Rucksack gestohlen wird?
Ja, sitzt du da im Café oder
ja,
so?
Ja, genau. Und weißt du, wer der Dieb ist?
Nee.
Der Dieb ist Josh Holloway, ein Schauspieler, der weltbekannt wurde in der Rolle des Sawyer in Lost. Ja, sag mir nicht, du hast Lost nicht gesehen.
Ich hab Lost nie gesehen.
Ah, fuck. Okay. Ich habe auch kein Instagram. Drüber.
Ja, gut, aber Lost ist...
Naja, gut.
Ich bin total Lost.
Also, Sawyer von Lost, eine der größten Mystery-Serien unserer Zeit, vom späteren Star Wars-Regisseur J.J. Abrams. Der spielte, also nicht J.J. Abrams, sondern der Sawyer-Schauspieler, ist dort als junger, sehr hübscher Dieb zu sehen in dem Video. Und der Song als selbst.
Brilliant Thief.
Brilliant Thief, genau.
Später noch zu Gast hier, Kai Wingenfelder.
Ja. Der nicht im Video mitgespielt hat. War ein Top Ten in Deutschland und ich finde ja auch, wir haben schon über Bon Jovi gesprochen, die haben mit Always später im Grunde das gleiche Video nochmal gedreht, ne? Also auch so ein Liebespaar.
Genau.
So.
Das waren einfach diese Hollywood-Videos, also wo innerhalb von 3,5 Minuten so ein ganzer Film erzählt wurde.
Ja, genau. Und in dem Falle sogar eben diese Trilogie. Amazing war das so ein Virtual Reality Ding.
Genau.
Bei Crazy war es dann, wo sie dann auch irgendwie trampen und am Ende fahren sie durch dieses
Kornfeld dadurch. Genau, wo dann riesengroß Crazy steht und so.
Ja.
Mein Gott.
Aerosmith waren dann da. Nicht, dass sie jemals richtig weg waren, wir sprachen darüber. Womit sie im Mainstream auch nochmal richtig Erfolg hatten, war mit ihrer Armageddon-Single, ne?
Also oh Gott, ja. Da war es aber auch vorbei.
I don't wanna close my eyes.
Da war ich dann auch raus.
Ja, kannte aber jeder und da spielte eben auch Liv Tyler mit.
Ja.
Also seine Tochter.
Aber so mit dem kulturellen Impact von Aerosmith war es dann auch mit diesem Get a Grip-Album. Also da waren ja auch so Raps zu hören. Genau, da schließt sich nämlich sogar der Kreis. Da hätten sie ganz gut eigentlich auch wieder aufhören können, wären sie nicht so kommerziell ausgerichtet. Das Comeback war ja eigentlich, also warum Permanent Vacation damals so gut funktioniert hat, war ja, weil sie im Jahr davor Walk This Way mit Run DMC nochmal neu aufgenommen haben. Beziehungsweise Run DMC das mit Aerosmith gemacht haben. Die wollten übrigens gar nicht mit Aerosmith, weil das abgetakelte Hardrocker aus den 80ern waren, aber dann wurden sie aus Marketinggründen dazu gedrängt, Walk This Way nochmal neu zu machen, also diesen ersten Crossover-Hit, der sehr wenig Beteiligung eigentlich von Run DMC hat, weil was Steven Tyler da macht, ist ja auch schon eine Rap.
Mhm.
Also so viel war dann auch wenig dabei. Aber das hat sehr eingeschlagen. Und das Intro von Get a Grip, also dem Album, nicht der Song, der Song Get a Grip, dessen Intro ist nämlich ein herzhafter Rülpser. Der Intro, das Intro von des Albums ist auch wieder in Rap, in dem am Schluss nochmal Walk This Way als Riff zitiert wird. Eigentlich hätten dann Aerosmith ihr Comeback abschließen müssen, weil danach kam, wie gesagt, dieser schreckliche Armageddon-Song, den sie auch nicht selbst verfasst haben. Danach noch das Album Nine Lives, was nicht mehr der Rede wert war. Da kam auch eigentlich nichts mehr. Aber für diesen Zeitpunkt, Ende 80er bis Anfang der 90er, waren die auch einfach nochmal kulturell relevant. So, da hattest du das Gefühl, die haben was zu sagen. Oder war ich auch einfach nur Teenager und fand es deswegen so wichtig?
Und die folgende Band war im Grunde immer relevant, obwohl man auch da sagen kann oder wird sagen können, dass die späteren 90er-Alben auch nicht mehr den Impact hatten.
Ja, also da möchte ich auch sagen, die hätten sich 10 Jahre früher auflösen können.
R.E.M. mit, Achtung, ich hoffe, ich spreche es als Nicht-Native-Speaker richtig aus. What's the frequency? Ich kann es nicht.
What's the frequency, Kenneth?
Wie sind hier die Frequenz, Kenny?
Genau.
So ungefähr, auf Deutsch. Das kriege ich hin. 1994 vom Album Monster, also dem Nachfolgealbum des Meilensteins Automated for the People, ja, über den wir auch in der Interlude-Folge noch nicht schon mal sprachen.
Der wiederum Nachfolger des Meilensteins Out of Time. Also, es ist sehr schwer, sich so auf einen 90er Song von R.E.M. irgendwie zu einigen. Wir haben uns jetzt für den entschieden und nicht für Everybody Hurts, Man on the Moon, Losing My Religion, weil der am meisten einfach Stadionrock ist.
Weil das ein fetten Akkord ist, weil es eine verzerrte Gitarren hat, wie sie es vorher lang nicht hatten, weil es im 94 rauskam, im Jahr, als Kurt Cobain starb. Und
was die Welt nicht verbessert hat, wie Michael Stipe damals gesagt hat.
Ah, ja. Wurde ihm das nahegetragen, dass er das getan hätte?
Na, die waren einfach gut befreundet. Und Michael Stipes Kommentar war dazu eben, dass es jetzt auch niemanden weiterbringt. Also, dass es ein Fehler war, dass es sich umgebracht hat.
Sagt jemand, hat jemals jemand gesagt, dass es richtig gewesen wäre?
Nein.
Okay. Was redet er denn? Okay. Ja, also über den Song muss man vielleicht erstmal sagen, wo denn dieser unaussprechliche, zumindest für Deutsche, für mich unaussprechliche Titel herkommt.
Eine unglaubliche Geschichte.
Da geht's um, du musst mich vielleicht mal gleich helfen, ich krieg's gar nicht richtig zusammen. Also 1986 wurde in New York ein Fernsehmoderator angegriffen. Und der Angreifer schrie die ganze Zeit, während er ihn vermöbelte, was auch immer er da alles tat, Kenneth, what is the frequency? Mhm. Also wie ist hier die Frequenz? Und dann kann man sich fragen, was soll das, was wollte er?
Vor allem hieß der Typ überhaupt nicht Kenneth, sondern Dan Rather.
Genau. Also. Haben die sich damals auch gefragt. Ich sag nochmal, Stefan, hilf mir, wenn man das hier irgendwie falsch zusammenfasst. Also das Rätsel löste sich irgendwie so, dass der Täter William Tager, im Grunde so ein damaliger Verschwörungstheoretiker war, kann man sagen, ne?
Genau.
Denn er glaubte, dass die Strahlen von Fernsehsendern, dass die sein Gehirn beeinträchtigen.
Genau. Und deswegen wollte diese Frequenz herausfinden. Das kam aber erst auf, nachdem er nach mehrmaligen Versuchen in das Fernsehstudio einzubrechen, sogar noch einen Mitarbeiter von denen vor den Türen dieses Studios umgebracht hat und da festgenommen wurde. Und dann wurde herausgestellt, dass er derselbe Angreifer war, der damals Dan Rather attackiert hatte. Unglaublicher Move von Dan Rather ist, dass der später What's the Frequency Kenneth mit R.E.M. My Life gespielt hat.
Also im Grunde war aber dieser Attentäter, das war so der 5G-Aluhut der 80er.
Ja. Spinner gab es schon immer.
Und ohne dazu verharmlosen, irgendwas hat sein Brain ja wahrscheinlich wirklich verstrahlt. Aber es waren wahrscheinlich nicht die Funksender.
Also im US-amerikanischen Raum war What's the Frequency, Kenneth, was für uns ein völlig bizarrer Titel war, durchaus auch schon einfach ein Begriff. So, der wurde diskutiert. Es gab sogar schon einen Song, der hieß Kenneth, What's the Frequency. Kommen wir vor wie Evelyn Hamann. Kenneth, What's the Frequency von einer Band namens Game Theory.
Evelyn Hamann?
Von Loriot, da gibt es doch diese Wahnsinns.
Siehst du, war mir gerade auf Schulstudien. Hatte ich gerade Eva Herrmann im Kopf.
Achso, nein, das ist auch so eine Idee. Nein, Evelyn Hamann, die Große.
Und wie fandest du das Album Monster, auf dem es erschienen
ist? Ich verteidige das auf ewig. Ich finde das Tang, was da drauf ist, der schönste R.E.M.-Song überhaupt ist.
Bang and Blame.
Bang and Blame, toll. Was auch dann, also was ja ein großer Hit auch noch war, ja. Allerdings nicht auf den Best-Offs irgendwie zu sehen war, nicht mehr live gespielt wurde. Es sind ein paar Songs drauf, über die kann man sich streiten. Es ist nicht so ganz makellos wie Automatic for the People. Es ist auch nicht so, es sind auch nicht mein Lieblingssong von R.E.M. Das ist nämlich New Adventures in Hi-Fi, wenn es interessiert. Aber Monster einfach, auch weil es so ein mutiges Statement war. Also diese Band, die sie mit Balladen irgendwie einen Namen gemacht hat, mit so einem Album zu kommen, vor dem sie selber auch gesagt haben, sei es ihr Metal-Album, stimmt ja nicht ganz so, aber immerhin kamen mal Akkorde und nicht nur immer so die Arpeggios, die Peter Buck mehrheitlich spielt und auch diese Show dann, also das war auch zum ersten Mal, dass sie kostümiert waren und so und nicht mehr einfach so die Band aus dem Nachbarsdorf irgendwie waren, sondern wirklich so auf große Show gemacht haben und so die Homosexualität von Michael Stipe wurde zur Schau gestellt, also es war einfach eine aufregende Band auf einmal. Eine politisch auch hochbrisante Band.
Ab da begann ja auch das, was man vorher schon sah, dass Michael Stipe sich auch modisch öfter neu erfand.
Genau, genau.
Und da eben auch so ein bisschen den Grunge-Look so.
Ja, eher so eine Mischung aus Dandy und Grunge und ja. So. Auf jeden Fall sehr, sehr 90er, sehr, sehr zeitgemäß. Eine Band, mit denen R.E.M. oft verglichen wurden, haben auch ungefähr zu dieser Zeit angefangen, sich zu verkleiden, allerdings eher albern. So, man kann über Stadionrock ja nicht reden, wenn man nicht über U2 spricht. Auch die hatten größere Hits, glaube ich, in diesem Jahrzehnt. Mysterious Ways zum Beispiel, One, Everything Better Than The Real Thing, Even Better Than The Real Thing. Das war Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Einfach nur, weil ich mit U2 nicht viel anfangen kann, aber diesen Song total großartig finde.
Aber Megan könnte, wie sie eben schon sagt.
Ja, die kennt sich da auch ganz gut aus. Der war damals wochenlang in der Show Nummer 1, die auf MTV lief, MTV European Tour 20, also behauptetermaßen die größten Hits in Europa, damals als MTV noch sehr europäisch geprägt war. Und da haben sie immer vor der Nummer 1, waren sie so auf Stimmfrage, so in allen, nicht in allen, aber in vielen Ländern Europas und haben dann Jugendlichen in Paris, in Madrid und keine Ahnung, Mikro vor die Nase gehalten und gesagt, wie findet ihr diesen Song? Da weiß ich noch, dass ein Typ da war, der gesagt hat, das ist der beste Song, der jemals geschrieben wurde und der war richtig fassungslos. Und in diesem Moment war ich auch völlig seiner Meinung, weil diese Drums am Anfang, die Streiche und so, das hatte einen großen Impact auf mich. Einfach auch, dass das U2 da in diese Comic-Welt auch irgendwie so gewachsen sind. Dieses Video war ja auch dann sehr comicartig geprägt, war ja der Soundtrack zu Batman Forever. Wieso kam es überhaupt dazu, dass die auf diesem Soundtrack waren? Der Song war nämlich eigentlich schon älter, kam noch aus den Suropper Sessions, klingt ja auch sehr nach Suropper. Der Regisseur, Joel Schumacher, kürzlich gestorben, der wollte eigentlich diesen Charakter, den Bono auf der Su-TV-Tour hatte, diesen Mephisto, falls ihr euch dran erinnert, als Cameo-Auftritt in Batman Forever packen. Dazu kam es dann nicht, aber U2 haben dann gemeint, hey, du kannst zumindest diesen Song irgendwie für einen Soundtrack haben, der dann leider überschattet wurde von Kiss from a Rose von Seal, der da auch drauf war, der viel größere Hit war. Ganz schwacher, jämmerlicher Song.
Da muss ich ganz kurz einladen, Kiss from a Rose. Ich weiß nicht, ob ich das hier drin schon mal erzählt habe oder nur woanders, aber ich bin ja großer Fan der Chevy Chase National Lampoon Filme.
Oh.
Und da gab es ja eine nicht ein Remake, sondern eine späte Fortsetzung, 2015 oder so, glaube ich, mit dem, wie heißt denn der nochmal, also mit Christina Applegate und mit dem Typ, der auch bei Hangover mitspielt, Ed Helms. Und ich habe selten so gelacht bei einem Film über den. Und ich guckt euch den alle an. Und deren gemeinsamer Song, den sie immer singen, ist Kiss from a Rose vom Seal. Also okay. Die Familie fährt im Auto, alle sind genervt. Dad ist mit seinen Dad-Jokes am Ende und stimmt Kiss from a Rose an. Und la 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 la. Dann ja, alle singen mit. Ganz, ganz großartig. Das nur am Rande, sorry.
Der Song an sich spielt natürlich an auf Hold Me, Thrill Me, Kiss Me von Karen Chandler aus dem Jahr 1952 und da ging es dann auch wirklich, wie gesagt, mit U2 los. Das Album danach war ja dann schon Pop, wo sie so als Village People auf die Bühne kamen also auch dieses Glam-Revival in den 90ern, also nach der großen, dem Authentizitätsgebot von Grunge und so, sich dann wieder so in sowas richtig gehend Albernes zu entflüchten. Ich fand das zumindest sehr gut.
Und ich finde, diese eine Stelle darin erinnert ja auch an einen anderen Soundtrack zu einem Film aus der Zeit, nämlich Godzilla war es, glaube ich.
Ja,
Da gab doch hier, war das ein Puff Daddy war das, ne? Der Come With Me, also Kashmir von Led Zeppelin da neu inszeniert hat. Und da
ist die Stelle in den
Song und da ist es so, das
genau.
Hatte was.
Ähnlich dramatisch, aber ein viel schlechterer Song. Ja, Kashmir, über Kashmir kann man nichts sagen. Kashmir ist schon in Ordnung.
Über Puff Daddy ja auch.
Ja.
Obwohl, also, da haben wir schon was zu gesagt. Ich glaube, in Folge 1.
Da kommt auch wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge dazu. Batman Forever, leider tatsächlich wirklich ein sehr schlechter Film. Und jetzt kommen wir ins Jahr 1996.
So, wer sich also bisher zu Recht gewundert hat, oder nicht zu Recht gewundert, weil es ist ja leider so gewesen, dass große Rockbands meistens auch damals Männer dominiert waren,
ja.
Der oder die wird sich jetzt besonders freuen, dass wir mit dieser allen bekannten Frau Alanis Morissette endlich mal eben eine Frau hier drin haben. Man muss leider dazu sagen, so groß wie Guns N' Roses und Kiss und was wir alles hatten, war sie jetzt auch nicht. Aber sie kam dem doch schon ziemlich nah mit Ironic, dieser super ikonischen Single. Also eine der
Iconic.
Da gab es ja wahrscheinlich von Weird Al Yankovic und sie heißen wahrscheinlich hunderttausende Rippers von. Weiß ich nicht, stelle ich mir so vor. Jeder kann es mitsingen, jeder hat das Video vor Augen, wie sie da im Auto sitzt mit ihrer Mütze und den Song singt. Und
die haben sich auch einfach selbst spielt in mehreren Rollen.
Genau. Kanadische Musikerin, die schon, ich glaube, ein Album vorher hatte und was wohl so ein bisschen poppiger war. Und dann kam Jagged Little Pill. Und das war halt der Mega-Durchbruch. Das wurde weltweit 33 Millionen Mal verkauft, geschrieben.
Das haben Kiss nicht geschafft.
Ja.
Das unter Umständen haben das noch nicht mal Guns N' Roses mit Appetite for Destruction geschafft.
Also es war der, nicht der, sondern das meistverkaufte Album einer Frau nach, also zweitmeistverkaufte Album, nach Shania Twain's Come On Over.
Ah, stimmt, ja. Die vergisst man immer leicht. Die war ja auch riesig.
Schuld daran war nämlich nicht Ironic, sondern You Oughta Know, was von Radiosender aufgegriffen wurde und dann erst irgendwie, das Album war schon draußen und dann alle erst gemerkt haben, ist diese Frau, wer sind diese tollen Songs und diese Wahnsinnsstimme. Und im Grunde hat Alanis Morissette damit wirklich pionierenden Arbeit geleistet, weil sie dadurch den Weg geebnet hat für so viele andere Musikerinnen, die danach kamen, also Meredith Brooks, selbst Shakira, die natürlich irgendwo anders dann groß wurde und Star wurde, aber Pink, Avril Lavigne, Lavigne. Alles nicht nur, aber auch dank Alanis Morissette, kann man glaube ich sagen. Und sie hatte schon wahnsinnige Erfolge. Also wie gesagt, Kanadierin, das heißt, sie hat etliche Juno Awards gewonnen, was so die kanadischen Grammys sind.
Ja.
Sie hat für das Album 4 Grammys gewonnen, 96. Mit Ironic war sie 97 für 2 Grammys nominiert. Und hat keine Stadien gespielt, aber die Tour, die in Clubs begann, die endete schon in großen Hallen. Und weißt du, wer ihr damaliger Tour-Drummer war?
Nein.
Das ist nämlich einer, der irgendwann wirklich in Stadien gespielt hat. Taylor Hawkins.
Nein!
Ja.
Echt?
Der ist auch in einigen Videos, ich glaube, 3 Videos zu sehen.
Ah, okay.
Von Alanis Morissette. War damals eben in ihrer Liveband und ist 97 bei den Foo Fighters eingestiegen. Und die Geschichte dazu ist ganz schön, weil Dave Grohl, so heißt es, hat Taylor Hawkins, die kannten sich halt schon, damals angerufen, um zu fragen, ob er jemanden kennen würde, der da trommeln könnte bei den Foo Fighters. Grohl hatte ja noch The Color and the Shape selbst eingespielt.
Ja.
Und er wollte ihn gar nicht direkt fragen, weil er dachte, naja, der wird doch nicht bei Alanis Morissette aussteigen. Ja. So, das geht ihm doch ganz gut da. Aber der hatte Bock, weil er gerne in Anführungszeichen, weil damals wusste man es ja noch nicht, richtigen Rockband spielen wollte und nicht bei einem Solo-Act. Damals wusste er natürlich noch nicht, wie groß die Foo Fighters werden würden.
Ja, das war nicht.
Aber dieser Wunsch sollte ihm dann erfüllt werden,
das ist richtig.
Rockband zu spielen. Rolling Stone hat sie mal die Queen of Alt-Rock-Angst genannt, Alanis Morissette.
Ja. So. Kann man so unterstreichen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass sie von diesem Album nie wieder ganz weggekommen ist. Es ist aber auch annähernd unmöglich von einem Album, das so riesig war irgendwie. Aber also er konnte den Erfolg natürlich nie wiederholen. Und er hat dann sogar immer so Anniversary-Tours und dann das ganze Album nochmal als Unplugged nochmal veröffentlicht und so. Das hätte sie mit keinem anderen Album von
Hat sie auch danach bewusst so ein bisschen aus der Show zurückgezogen, ist erstmal so ins Yoga gegangen und das Album danach, war das danach, wo Thank You drauf war?
Ja.
Das war ja auch inspiriert von diesem Lebenswandel, wenn es einer war. Ich weiß nicht, was sie vorher so privat gemacht hat. Sie ist aber immer noch around und hat gerade dieses Jahr ein neues Album rausgebracht.
Genau.
Oh. So, das waren, ihr habt es auch erkannt, Skunk nennen sie mit Weak erkannt, weil einfach diese Stimme von der Sängerin Skin, Deborah Dyer, wie sie eigentlich heißt, natürlich unnachahmlich
und geht einem unter die Skin.
Aufmerksame Hörerinnen wissen auch, dass wir diese Band nicht das erste Mal erwähnen.
Ja.
Wir haben in Folge 2, der Crossover-Folge, schon mal über sie gesprochen. Entschuldigung, der Alternative-Rock-Folge.
Ja, Crossover kommt noch.
Crossing All Over Sampler-Reihe ging. Da haben wir Hedonism angespielt. Das hier, Week, von ihrem Debüt, Paranoid and Sunburned. Der kommerzielle Durchbruch kam erst später, eigentlich mit Hedonism. So. Und das ist halt krass. Also wir haben sie deshalb drin, weil es einfach in den 90ern auch eine der größten Female-Fronted-Rockbands waren. Ja. Sie haben, ich glaube, 99 Glastonbury geheadlined.
Genau.
So, was irgendwie unwahrscheinlich galt, deshalb, weil sie halt sehr, sehr politisch und kritisch und antisexistisch und feministisch auftraten. Also nicht unbedingt mit Themen, mit denen man jetzt den Mainstream ganz leicht auf seine Seite ziehen kann.
Ja.
Also Little Baby Swastika war die erste, naja, inoffizielle Single. Die erste offizielle war Selling Jesus. Also es ging um Kritik an Religionen, Kapitalismus. Und die sind dann aber halt so groß geworden, dass sie mit Bowie getourt sind, U2, Lenny Kravitz, Glastonbury hat ja deshalb für doppelte Schlagzeilen gesorgt, weil sie eben 99 dort auftraten als Headliner. Und später Stormzy.
Ja, der hat behauptet, dass er der erste britische schwarze Glastonbury-Headliner irgendwie ist und wurde dann von Skin, ich glaube, auf Twitter irgendwie zurechtgewiesen, ey, sorry, wir haben das schon 20 Jahre vor dir gemacht.
Genau, sie hat aber stets festgehalten, dass sie sich sehr friedlich und nett und konstruktiv mit ihm darüber ausgetauscht hat und ihn auch super und wichtig findet. Es war einfach ein Missverständnis.
Das sind ja auch Fakten. Da kann man ja auch gar nicht drüber streiten.
Na klar. So. Ein bisschen saurer wäre sie darüber, dass Beyoncé wohl schon mal Ähnliches behauptet hat.
Mhm.
Also First irgendwie Black Artist und so in diesem Festival. Das stimmt ja nun auch nicht. Wie groß diese Band, also Skunk & Nancy waren, sieht man auch daran, dass sie mit, pass auf, mit Pavarotti vom Dalai Lama gesungen hat.
Ja, leck.
Also das kann, hat das Mick Jagger gemacht, keine Ahnung, aber so, Wahnsinn.
Papst müsste man sein.
Ja, genau. Und was, glaube ich, der Band so nie ganz gelang, sie davon loszueisen, war, dass sie zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung damals so im Britpop-Fahrwasser mal mitgenannt wurden. Die hatten ja mit dem Sound, mit Britpop nichts zu tun.
Überhaupt nichts.
Das war halt eben nur die gleiche Zeit und sie kam halt aus England.
Genau.
So.
Aber es klangen auch wirklich überhaupt nie britisch.
Genau, es gibt dazu einen ganz, ganz guten Text aus dem letzten Jahr, glaube ich, beim Guardian, im langen Interview mit Skin, wo sie auch unter anderem auf diese Zeit Bezug nimmt und sagt, I refuse to play the game, also ich wollte vieles nicht mitmachen.
Ja.
Also im Grunde auch das vielleicht damit auch selbst verhindert hat, noch größer zu werden, als sie hätten werden können.
Mhm.
Das hing aber auch an vielen anderen Dingen. Ja,
ja auch, dann ist einfach so eine Zeitenwende. So Rock war dann einfach mit, dieser große Rock war einfach dann auch mit dem Ende der 90er vorbei. Gab es einfach so einen Zeitenwandel, bis dann wieder so der Indie-Rock einfach kam.
Genau, Skunk & Nancy haben sich dann ja auch getrennt irgendwann und sind jetzt wieder zusammen. Und ich glaube, du hast die letzte Jahr
auch gesehen? Ich habe die live gesehen, ja. Und auch nur, weil ich so mitgegangen bin, aber war erstaunt, dass man eigentlich jeden Song kennt, außer den aus den letzten 3, 4 Comeback-Alben oder so. Aber die hatten noch viel mehr Hits, als man gemeinhin denkt. Und eine unglaubliche Power nach wie vor in der Stimme. Ich meine, das Kind ist jetzt auch in ihren 50ern, aber die ist... Es singt wie, also vielleicht war die Gesang überhaupt nur die bessere. Und ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die noch mal irgendwie besser war. Also die singen dann wirklich an die Wand. Und da bleibt man dann auch gerne kleben.
So, und jetzt versuchen wir mal das, was wir Anfang der Folge angekündigt haben. Wir rufen Kai Wingenfelder an. Das ist auch ein schöner Name. Man soll da keine Witze mit Namen machen, aber ich will da keinen Wingenfelder. Also Spread Your Wings and Fly.
Ja, was für ein toller Rockname auch. Oder so Wings und so. Ja. Bullet with Butterfly, Wingenfelder.
Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Wir versuchen unser Glück. Ja, hallo? Hallo Kai, Fabian und Stefan hier vom Never Forget Podcast.
Hey, hallo.
Schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Was ja nicht selbstverständlich ist, da du ja gerade ziemlich beschäftigt sein dürftest.
Naja, nun, ich sag mal, Corona, oder? Da ist man zwar ein bisschen beschäftigt, aber meistens sitzt man zu Hause momentan und hat eigentlich mehr Zeit, als man glaubt.
Ja, ja.
Oder vor allem mehr, als man hätte. Gerne.
Und nee, ich sag so deshalb, weil, das sagen wir gleich noch ausführlicher, aber weil ihr gerade ein neues Album angekündigt habt. Also ihr seid, ihr haltet nicht die Füße still.
Nee, so. Wir halten nicht die Füße still, aber momentan ist es so, dass wir immer in Schüben produzieren. Das heißt, wir machen immer so 5 Tage, weil Producer hat gesagt, nach 5 Tagen hört bekanntlich die Bereitschaft auf, was gut zu finden. Also insofern haben wir immer so kleine haben wir immer so kleine Blöcke. Und jetzt ist gerade mal so ein Block, wo frei ist.
Okay. Also, bevor wir ins Jetzt kommen, schauen wir ins kurz Now. Oder auch länger ins Now, genau, in die Vergangenheit, denn darum geht es in unserem Podcast, Never Forget, der 90er-Podcast. Da seid ihr für deutsche Rockmusik ganz maßgeblich drin. Ich stell dich kurz vor, wenn ich was Falsches sage, grätsche sofort rein, bitte.
Hau uns auf die Fresse.
Ja. Also, Kai Wingenfelder wurde 1959 in Hamburg geboren. Und du hast, das ist eine sehr verkürzte Bio, keine Sorge, es kommt jetzt nicht zur Schulleistung und so. Du hast 1986 in Hannover mit deinem Bruder und zusammen mit Rainer Schumann, Christoph Steinschneider und Hannes Schäfer die Band Fury in the Slaughterhouse gegründet.
Jo.
So. Und ihr habt 13 Alben bisher aufgenommen, von 87 bis 2008. Und das erfolgreichste, so kann man glaube ich sagen, war Mono mit seinen beiden Nachfolgern, glaube ich, dicht beieinander. Dreimal Gold hintereinander gab es in Deutschland. Und das hat euch auch in die USA gebracht. Ihr habt unter anderem mit Meatloaf gespielt und Videodrehs von Cyndi Lauper verpasst bekommen.
Ja, unglaublich. Ja,
also nur so mal als kleine, ja. Kleine Funfacts, um zu sagen, wie groß ihr da wart.
Auch das ist teilweise richtig.
Also teilweise war es falsch?
Nee, mit Meatloaf haben wir, Meatloaf war so eine Art Türöffner, weil der hat bei uns Support gemacht in Deutschland und wir haben durften ihn dann theoretisch in Amiland supporten, aber nur 2 Wochen. Dann sind wir von der Tour geflogen. Und danach haben wir eigentlich hauptsächlich mit Green Day, Collective Soul, Counting Crows, alles, also Breeders, Weezer, also solche Bands krass. Hatten wir dann. Eigentlich mehr das, was zu uns passte.
Wart ihr doch in besserer Nachbarschaft dann, oder?
Ja. Aber eindeutig.
Also nichts gegen Meatloaf, aber Moment, wie fliegt man denn bitte von der Meatloaf-Tour?
Der hat uns geholt, aufgrund dessen, dass wir diesen Support-Deal hatten sozusagen. Und dann haben wir gespielt, das war auch schön, hat auch Spaß gemacht, die Leute fanden es auch super, aber Meatloaf war jetzt nicht gerade in seiner aufsteigenden Phase. Das heißt, dann kamen wir nach Florida und irgendwann hat er sich erhofft, dass er mehr Tickets verkauft. Und die hat er mit uns aber nicht verkauft, weil wir waren eine Newcomer-Band. Und dann hat er uns gegen Cheap Trick ausgetauscht, was allerdings auch nicht, was war ein Cheap Trick, aber es hat auch nicht unbedingt wirklich viel gebracht, weil die Tour ist nicht erfolgreicher geworden dadurch.
Ja, gut. Euch selbst hat das zumindest in Deutschland nicht geschadet, also ihr wart hier super erfolgreich in den 90ern und um nur kurz die Vorstellung zu raffen, damit alle wissen, mit wem wir hier reden. Getrennt haben sich Fury in the Slaughterhouse 2008. Ihr habt, oder du hast mit deinem Bruder als Wingenfelder zwischen 2011 und 2020 5 Alben veröffentlicht. Und ihr habt mit der Band aber immer wieder mal vereinzelte Konzerte gespielt. 2017 gab es sogar einen neuen Song und 3 Live-Reunion-Konzerte in der TUI Arena Hannover. Und so ein Autokino-Konzert habt ihr während Corona auch gespielt. So, und jetzt habt ihr gerade vor 1-2 Wochen, also jetzt ganz aktuell auf jeden Fall, tatsächlich ein neues Album angekündigt. Now.
Genau, das ist so, richtig.
Das soll im April 2021 erscheinen.
Genau. Also ein Album gerade eben erst raus und schon kommt das nächste. Also ein Bandkapitel wird beendet und dann wird das andere wieder aufgeschlagen.
Ja, die liefen ja immer parallel. Also nachdem wir 2008 gesagt haben, wir machen mal einen Break, weil wir das studiotechnisch nicht mehr so gut hingekriegt haben, weil wir haben uns ein bisschen musikalisch auseinandergelebt. Haben mein Bruder und ich ja irgendwann mal beschlossen, so nach 2 Jahren Globalpause, dass wir wieder zusammen Musik machen wollen, weil uns das einfach gefehlt hat. Und das haben wir einfach durchgezogen und das werden wir jetzt auch nicht beenden. Aber wir haben damals ein Management gefunden, und zwar die Jungs aus Wacken, mein Bruder und ich. Und Holger, sprich einer von diesen beiden Erfindern von Wacken, hat dann irgendwann mal, als die 2017er Konzerte mit Fury so durch die Decke gegangen sind, hat er gesagt, Jungs, soll ich euch helfen? Ja? Und dieser Moment war der Moment, wo die Band wieder zusammengefunden hat. Und deswegen haben wir das halt für uns dann so gemacht, dass wir, jetzt machen wir dieses Fury-Album, weil es halt gerade Spaß macht und weil es halt wirklich schön ist und weil man seine Freunde wiedergefunden hat. Ob wir danach noch irgendwas machen, weiß der Henker. Aber
kann man ja auch als Liveband, also als Liveband oder als Band eh nicht absehen, was die nächsten Jahre hier so passieren
wird. Ja, genau. Einfach mal im Moment leben.
Und deswegen machen wir beides. Das eine ist Deutsch, das andere ist Englisch.
Ja. Was war denn mal rückblickend auf die 90er, von denen du gerade schon ein paar Anekdoten rausgehauen hast, der wohl größte Moment in eurer Bandgeschichte, also der, an dem ihr dachtet, Alter, größer kannst du nicht mehr werden?
Ich glaube, so haben wir nie gedacht. Wir wollten ja eigentlich immer nur, unser Ziel war ja immer davon zu leben. Wir sind da so ein bisschen langweilig im Grunde genommen, aber auch sehr realistisch. Das war schon das so, als wir wussten, dass die Amerikaner hier nach Deutschland Talent Scouts geschickt haben und die sich genau eine Band rausgesucht haben, die sie gerne in Amerika veröffentlichen wollten. Weil wir sind ja ein American Signing gewesen. Und der Moment, wo die sich uns gepickt haben und wir dann irgendwie so ein Telefonat bekommen haben, bespricht damals unser Manager, wo es dann hieß, RCA America würde die Band gerne mal live sehen. Da haben wir schon gedacht, das ist ganz gut. Und als dann hinterher das Ding klar war, ja, und wir in Amerika gelandet sind und sind eingestiegen in diesen Flieger, wollte ich gerade sagen, in diese Stretch-Limo, die uns da hingestellt haben, so diese typische Ami-Klischee-Scheiße. Ja. Steigst du ein und fährst Lobos und dann läuft Every Generation. Und dann haben wir dem Fahrer gesagt, das muss er jetzt nicht machen, wir kennen den Song. Und dann hat er gesagt, nee, Freunde, ich muss ja nicht machen. Weiß er, aber ihr seid Radio Nummer 1 und das hier läuft das Radio. Und da haben wir uns gedacht, holla die Moppen, was ist denn da? Radio Nummer 1 in New York, ein Song, den in Deutschland eigentlich keiner haben wollte. Weil sie mit dem Text nichts anfangen konnten. Und das war schon so ein Moment, wo wir gedacht haben, jetzt geht's los. Passiert aber nicht.
Naja, aber war nicht super. Ist ja nicht richtig.
Nein, naja, nicht ist ja stark untertrieben.
Nein, nicht ist nicht richtig. Das war schon schön, aber wir haben natürlich gedacht, so jetzt gehen wir hier durch die Decke. Aber im Endeffekt sind wir an uns selber gescheitert und deswegen sind wir dann auch nicht durch die Decke gegangen. Das war halt so.
Aber führt das mal bitte näher aus. Wie scheitert man da an sich selbst?
Naja, nur so eine Tour in Amerika ist nicht wie in Deutschland. Da spielst du nicht 4 Wochen, dann ist die Tour zu Ende. Sondern nach den ersten 3 Monaten kannst du mal einen Break machen und dann kommen die nächsten 3 Monate und dann kommen nochmal 3 Monate. Und nach 3 Monaten hatten wir so das Gefühl, jetzt wird es langsam ein bisschen anstrengend. Ja, wir wollten gerne mal irgendwie ein vernünftiges Stück Brot haben und vielleicht auch mal nicht nur im Bus sitzen oder in irgendwelchen Hotels oder auf irgendwelchen Bühnen rumlaufen, weil da hatten wir schon, ich weiß nicht, wie viele Konzerte gespielt, 50, 60, 70 oder so. Und dann hat sich die Band, die sowieso nicht so ganz grün war über Amerika, hat sich dann angefangen, aneinander zu reiben. Und da fehlte genau das, was wir jetzt haben, halt ein Management, was funktioniert, was uns mal auf den Pott gesetzt hätte und gesagt hätte, Jungs, nach 3 Monaten machen wir mal einen kleinen Break. Und jeder verpisst sich mal, du 2 Wochen nach Hawaii und du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Und 2 Wochen treffen wir uns hier wieder, kommt Teil 2 und dann reden wir mal darüber, wo wir die nächste Platte produzieren. Und das ist aber nicht passiert. Und so haben wir dann irgendwann so nach 3 Monaten, nach dem ersten Teil, sind wir kurz zurück. In Deutschland schrien sie alle, Konzerte geben, Tournee ist gebucht. Und ich glaube, die wollen alle nur Geld verdienen. Aber für uns wäre es besser gewesen, wenn wir das durchgezogen hätten. Weil wir haben dann ungefähr so bei 100.000 aufgehört und haben die Westküste noch gar nicht gespielt gehabt. Ja? Wir waren nur Ostküste und Mittlerer Westen. Und die Keypunkte, was Sales anging, waren Los Angeles, Seattle und San Francisco. Außer Chicago, New York. Und die haben wir nie gesehen. Die haben wir nie gespielt. Bis dahin sind wir gar nicht erst gekommen. Wir waren schon 3 Monate unterwegs.
Aber allein schon ohne das 100.000 Platten verkauft. Also wer schafft das denn heute überhaupt noch? Also sogar von US-Superstars.
Ja, das ist ja okay. Aber in Deutschland war es damals noch mit 250.000 hattest du Gold. Also das war noch die 250.000.
Ja, klar. Das war eine andere Zeit. Ja.
Aber ärgerst du dich darüber?
Nö, jetzt nicht mehr. Also
hast dich lange geärgert.
Ich hätte gerne gewusst, wie es gewesen wäre. Aber manchmal glaube ich, dass es ganz gut so war. Weil das Leben als Popstar in Amerika, und das waren wir da, weil das ist man da automatisch, weil das funktioniert ein bisschen anders als hier. Ist ein bisschen gefährlicher als in Deutschland, würde ich mal so ausdrücken. Und ich weiß nicht, wie wir damit umgegangen wären, wenn es so passiert ist. Also das ist so, die Versuchung ist groß. Und ich kann auch gut sein, dass mein Bruder dann irgendwann mit einer Überdosis irgendwo in der Ecke in L.A. im Abwassergraben gelandet wäre. Ja? Ja. Oder bei mir vielleicht genau das Gleiche. Aber das sind wir Gott sei Dank nicht. Und jetzt bin ich hier und bin glücklich verheiratet, habe ein paar Kinder und kann mit euch telefonieren. Naja, 3 Stück.
Achso, okay, du kannst noch zählen.
Gut. Ja, und kann mit euch telefonieren und es geht mir eigentlich ganz gut. Deswegen bin ich jetzt nicht unzufrieden oder trauere dem hinterher oder so. Ich fand es schön, dass wir das durften und finde es auch schön, dass wir hinterher das machen konnten, was wir noch gemacht haben und dass wir jetzt vor allen Dingen wieder zusammen Musik machen dürfen. Das ist halt, wir sind jetzt 35 Jahre zusammen und das ist schon eine gute Zeit.
Wie groß ihr in Deutschland wart, kann man ja an so einem kleinen Funfact ablesen, über den Stefan und ich vorher schon sprachen, wo ihr hier nämlich gelandet seid. Unter anderem ist auf einer Cola-Dose. Ja. Kannst du dich daran erinnern?
Natürlich kannst du. Ja, die habe ich noch.
Voll oder leer?
Ich kann sie von hier aus sehen. Da ist das Baby von. Da ist der kleine Martin Weiß drauf als Logo. Das ist der Typ, der unsere Videos immer gemacht hat.
Da haben wir die Antwort darauf.
Da guck.
Ja. Da war der dann noch so in so einer illustren Reihe mit Otto Walkes, Bab, Scorpions, Fanta 4, Labusch, alles, was Rang und Namen hatte. Oder teilweise auch schnell nicht mehr. Ihr gehört ja nicht dazu. Jetzt redest du netterweise mit uns hier in unserem Podcast über deine oder eure Bandgeschichte, das macht ihr in einem eigenen Podcast auch, Radio Orchid. Genau. Pro Folge ein Album und genau. Alles, was so drumherum dazugehört. Ja. War das eure Idee? War das die Idee des Radiosenders, mit dem ihr das macht? Und wie fühlt sich das an? Also ihr historisiert euch ja arg selbst. Also
nee, das Prinzip ist ganz, der Podcast ist ja das Beiwerk. Wir haben ja eine Radiosendung, also wir moderieren ja die Sendung jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr irgendwie auf Radio. Und die Grundidee war, was macht man bei so einer Sendung? Und da ging es eigentlich wirklich um Fury, weil das wollten die so. Und wir haben uns gesagt, okay, dann machen wir das so, wir moderieren jedes Album einzeln und das ist ja auch immer verbunden mit einer Zeit. Ja. Und die Musik, die wir aussuchen, die dazu spielen, außer vielleicht 5 Songs von dem Album oder so, ist halt immer genau aus der Zeit. Und das, was wir damals gehört haben und das, was uns damals beeinflusst hat. Und dann reden wir halt genau über die Entwicklung der Musik und von uns in dieser Zeit. Also das geht ja nicht nur, dass wir die ganze Zeit immer erzählen, ja, und dann hat Fury das getan und dann das. Das gibt's auch. Aber es gibt halt auch viele Dinge, die da so für uns passiert sind und wichtig waren für die Musikszene. Und das ist ganz interessant, weil die Leute mögen das. Und dann hast du natürlich, wenn du so lange durch die Gegend läufst, kannst du die eine oder andere Anekdote zu Besten geben, was den erhöhten Erhaltungswert garantiert. Irgendwie. Gerade diese Amerika-Kiste, da haben wir eine Extra-Folge drüber gemacht, weil da haben sich dann viele Leute irgendwie gemeldet, die wollten einfach mal ein bisschen was wissen, wie es dann da so ist und so. Und das machen wir. Und jetzt sind wir damit durch. Und nächstes Jahr machen wir das weiter. Aber dann machen wir es nicht mehr mit uns, sondern dann laden wir uns Leute ein. Also haben jetzt gerade eine Verlängerung gekriegt und zwar auch nicht nur Menschen, die Musik machen, sondern auch Leute, die damit zu tun haben, was weiß ich, Olaf Heine oder irgendwelche Songwriter, die gerade mit Leuten zusammenarbeiten, wie das funktioniert. Also es gibt so ein bisschen Einblick ins Musikgeschäft und auch so ein bisschen Einblick in die Historie von verschiedenen Menschen, die ganz viele Leute kennen oder vielleicht auch noch nicht kennen, was schön ist.
Also gar nicht, uns gar nicht so unendlich. Ich kann es nur empfehlen. Das macht sehr viel Spaß, sich interessante Leute einzuladen. Und dieser Podcast ist ja auch ein ganz hübsch, also funktioniert ja vielleicht auch ganz hübsch als Scharnier. Also um so Leute, die euch jetzt erst irgendwie entdecken oder durch die Reunion auf euch aufmerksam geworden sind, so einen amüsanten Überblick zu dem zu geben, was die Vergangenheit war. Und jetzt kommt das neue Platte. Also man kann sich dadurch ja sehr schnell auf Stand bringen, sage ich mal.
Das kann man, ja. Das ist richtig.
Wie gehst du denn mit dir selbst um? Ich habe so ein altes Zitat von dir gefunden. Damals, als du, ist das ein 20 Jahre altes Zitat? Also da kann man jetzt natürlich sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? So, da meintest du, ich bin nicht so ein Stones-Typ, der mit 60 ausgemergelt auf der Bühne herumspringt. Jetzt bist du 60, aber alles andere als ausgemergelt. Was würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich sagen? Aus der jetzigen Perspektive.
Na, ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, dass es recht hatte, weil im Endeffekt ist es so, diese Berufsjuvenilität, ja, Juvenilität, die liegt mir nicht so. Ich mache gerne Musik, ja, und ich hüpfe da auch nicht mehr rum wie der 20-Jährige, weil das aufgrund meines ersatzbedingten Ersatzteillagers in der rechten Hüfte schon gar nicht geht. Ja. Aber ich geb mir Mühe, ja, weil solange ich noch Rock'n'Roll mache, sollte das irgendwie auch dann alles irgendwie zusammenpassen. Aber wenn das nicht mehr geht, dann würde ich immer noch gerne, und da stehe ich zu dem, was ich mit 20 gesagt habe, mit meiner Musik eigentlich in Würde altern wollen. Und ich kann Jungs nachvollziehen, wie Jagger, die gerne Musik machen. Aber wenn man sich das anguckt, dann gibt es halt diese Variante, ich bin Mick Jagger und springe da rum wie ein Derwisch und versuche immer noch mit knapp 70 Jahren so ein kleiner Sexteufel zu sein. Oder ich sehe aus wie Richards und spiele meine Gitarre. Ja? Ich tendiere eher zu zwei. Also ich
muss das gerade eben...
Ja? Sprich,
jetzt hast du es gerade eben schon gesagt, so, ihr seht euch als Rock'n'Roll-Band, weil mit eurer Musik wart ihr ja sehr zwischen den Stühlen, das war ja sehr, also damals war ja noch alles sehr, sehr lagerartig, so, man wusste eigentlich ja nie so, wie beschreibt man das überhaupt, was ihr macht, aber du sagst, ihr wart einfach eine Rock'n'Roll-Band.
Genau, das sind wir auch einfach. Und zwar gitarrenorientiert. Und das war immer so und das soll auch immer so bleiben. Dass wir zwar hier und da Popnummern drin haben, tut ja nicht weh. Aber weil man würde ja auch sagen, Aerosmith ist eine Rock'n'Roll-Band und dann kommen sie mit Crying um die Ecke oder mit irgendwelchen anderen Dingen, was einfach gnadenlose Pop-Schmulz-Singles sind, die sie berühmt gemacht haben sozusagen und die sie noch nicht mehr selber geschrieben haben. Trotzdem sind sie eine Rockband. Ja. Und bei uns ist es so, wir sehen uns so. Also wir können ja auch nichts anderes. Also wir haben einen leichten Pop-Touch, das ist richtig. Aha. Und da stehe ich auch zu, weil ich mag ganz gern Popmusik. Aber ansonsten sind wir aufgrund unserer Instrumentierung schon eine Rockband. Und die erste Nummer vom neuen Album klingt auch zwar ein bisschen poppig, aber ich glaube, man hört die eine oder andere Gitarre.
Zumal du ja stimmlich, ihr wart schon vorher da, aber dann kam eben Grunge in der Zwischenzeit auf und stimmlich klingt das ja auch manchmal sehr, sehr grungig und getragen, jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern das fühlte sich irgendwie zur richtigen Musik, zur richtigen Zeit an, was wahrscheinlich nie so geplant war, aber vielleicht auch mitgeholfen hat, dass ihr dann kurz so groß wurdet, wie ihr wurdet.
Ich kann es gar nicht sagen. Also die erste Nummer, die erfolgreich war von uns, war Time to Wonder. Das ist die erfolgreichste Nummer, die wir irgendwie jemals hatten. Obwohl die keiner am Radio gespielt hat, sondern die haben ja immer nur die andere Seite gespielt. Bis sie dann irgendwo mal festgestellt haben, dass man diese Maxi umdrehen kann und da war dann Time to Wonder drauf.
Damals ging das noch.
Das ist echt ganz schön. War wirklich so. Und
aber das ist ja Wahnsinn, weil ich, wenn ich an Time to Wonder denke, denke ich an sehr viele Feten, so hat man ja früher noch Partys genannt, ja. Nachts um zwei, der Song läuft und alle liegen sich in den Armen. Also der war ja, immer da, der Song.
Klar, der war ja immer da. Der ist auch immer noch da. Also Time to Wonder läuft am Tag bestimmt noch 7 bis 10 Mal pro Tag im Radio. Also das wundert mich auch nach 30 Jahren oder noch länger. Aber das war jetzt keine Grunge-Nummer oder so, sondern das ist wirklich eine Pop-Nummer, das ist eine Pop-Ballade. Ja. War jetzt nicht die erfolgreichste Radionummer, weil es war nie eine Single. Mhm. Also was jetzt Charts angeht, sondern da gab es dann irgendwie Radio Orchid und Won't Forget und irgendwelche anderen Geschichten. Aber es war so die Nummer, mit der eigentlich alles angefangen hat. Und da gab es, 1986 war das mit dem Grunge noch nicht so richtig weit. Irgendwie. Das kam dann erst in den 90ern eigentlich. Aber die Nummer ist von 86.
Meine Lieblingsnummer von euch war immer Are You Real?
Das ist sehr gut.
Weil das diese auch in vielerlei Hinsicht, weil das sehr zeitgemäß damals einfach war, also mit den Drum Loops und so und diese Sleaze im Video, dieses Androgyne, was damals ja auch sehr, also mit einer ewigen Vergleichsgröße von euch U2 nochmal so propagiert wurde und dieses gigantische Video mit Pole Dancing in der New Yorker U-Bahn, das glaube ich so rein montiert war und du hängst an einem Helikopter und Scorpio ist dabei und alles so, also was für eine tierische Produktion. Ja. Was da auch noch, davon war ja auch nicht auszugehen, dass sowas ein Hit wurde oder so, aber allein schon, was damals noch Geld in so eine Produktion gepumpt wurde, damals auch noch Plattenfirmenwechsel und so, das sind einfach Zeiten, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Nee, kann man nicht mehr. Aber ganz ehrlich gesagt, also was die Plattenfirmen Wahnsinn angeht und was für Geld da reingepumpt worden ist, bin ich eigentlich ganz froh, dass das nicht mehr so ist. Weil das war einfach überzogen. Also da hast du Geld für eine Platte ausgegeben und das hast du einfach sinnlos verballert, ja. Und wenn du dann so eine Band warst wie wir zum damaligen Zeitpunkt, die eigentlich nicht ganz genau wusste, was sie wollte und auch innerlich zerstritten war, hast du noch mehr Geld verballert und noch ein paar Produzenten verheizt. Und hinterher hast du dann eine Platte gekriegt, die sich, was weiß ich, was 150.000 Mal verkauft hat oder so. Da muss man sich fragen, ob das in irgendeiner Relation steht zu dem, was man mit dem Geld wirklich anfangen könnte. Also, aber deswegen war das eine komische Zeit. Aber der Song an sich, den mag ich auch gerne. Also vor allen Dingen hätte er eigentlich wirklich richtig wahnwitzig doll funktionieren können, ja, wenn wir das nicht abgelehnt hätten. Weil die haben uns ja gefragt, er sollte ja Titelsong werden für eine Fernsehserie.
Ach echt? Okay.
Ah ja, von der wir nicht wussten, was es war. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir, könnt ihr haben. Und dann haben sie gesagt, wir müssen aber diese Zeile mit dem Fernsehen ändern, dass das Fernsehen irgendwie so schön scheiße. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir aber nicht. Dann haben sie gesagt, nee, dann eben nicht. Dann haben wir gesagt, nein, eben nicht. Und dann haben wir einen Monat später erfahren, das war Big Brother, die erste Staffel.
Oh, wow. Ach, das hätte ja super gepasst.
Hätte super gepasst mit Are You Real. War, deswegen haben sie sich auch gedacht, das ist es. Und die Band ist auch noch kredibil, die nehmen wir uns hier. Und dann haben wir aber nee gesagt. Und dann war es das.
Sonst aber das hat euch auch den Arsch gerettet. Wenn das der erste Hit aus Big Brother gewesen wäre und dann kommt, es ist geil, ein Arschloch zu sein und der Slutko und sein großer Bruder und dann war ja nur noch diese Mallorca-Balle-Hits. Also das hätte natürlich irreparablen, oder wir reden vom deutschen Big Brother, oder? Oder
war das wir reden vom deutschen Big Brother, ja.
Nein, dann werdet ihr auf ewig, wir müssen, also vielleicht schneiden wir das sogar aus diesem Podcast hier raus, nicht, dass ihr doch mit diesem Trash in Verbindung gebracht werdet.
Das wissen alle. Wir haben es ja abgelehnt. Das ist okay.
Aber guck mal, hast du dich dann auch beleidigt gefühlt im Nachhinein, dass statt Fear in the Slaughterhouse die dritte Generation mit Leb den Titelsong geliefert hat?
Stimmt, Leb.
Nee, weißt du, wir haben uns, wir bereuen eigentlich meistens nicht, was wir so entscheiden, bis so einige Kleinigkeiten oder so, aber wir wollten das ja alle nicht. Wir haben ja alle gesagt, nee, wir verändern den Text nicht, weil das ist das Wichtigste mit an dem Text, diese Aussage, weil die sehen wir so und die sehen wir auch immer noch so, also insofern.
Eine Kleinigkeit ist ja nicht unbedingt ein Bandname, oder? Dann hast du ja auch schon oft gesagt, dass ihr den eigentlich bereut.
Ja, Ja, aber auch nur eigentlich. Also ich habe mich damit angefreundet. Also die Amerikaner haben es da gar nicht übel genommen. Die haben ja gesagt, weißt du was, schwer geht's rein, schwer geht's raus, mach dir keine Sorgen. Weil wir immer gesagt haben, wir werden jetzt irgendwie eine Death-Metal-Band oder so. Und wir haben das in Deutschland ja auch gehabt. Da sind ja Leute gekommen und haben gedacht, wir machen was ganz anderes. Oder sind dann dachten, wir sind Sergeant Fury und haben das ganze T-Shirt Geschäft leer gekauft, bis sie gemerkt haben, dass wir die anderen Fury sind. Wir wollten dann alles wieder zurückgeben, aber nicht mit unserer Merch-Crew.
Zumal ja viele Bandnamen großer Bands bei genauer Betrachtung völlig gaga sind. Also die Ärzte, die Toten Hosen, Queens of the Stone Age.
Das sind alles. Angefangen von den Beatles. Also eigentlich waren die miesesten Bandnamen, die es gibt. Aber Namen entwickeln Eigenleben. Und
ja, vor allen Dingen entwickeln sie so eine Vorstellung. Also wenn du Fury in the Slaughterhouse hörst, dann denkst du doch eigentlich an irgendwie was Finsteres. Also ich denke da wirklich so irgendwie so eine Knaller-Metal-Kapelle. Ja? Irgendwie brutal und Gore-mäßig laufen sie da rum mit blutspritzenden Eselköpfen oder so. Aber dem war ja nun gar nicht so. Und dann kommt dann Time to Wonder. Ja, dann denkst du irgendwie, man will dich verarschen. Haben die Amis, glaube ich, teilweise auch gedacht. Aber das wiederum war okay, weil dann haben sie allen möglichen Leuten erzählt, ich habe deine Band gesehen und die heißt so und die machen aber das. Ja, und so war's ja.
Ja, und es bleibt im Gedächtnis.
Ja, so ein bisschen, ne?
So, abgesehen vom Namen, müsstest du uns auch nochmal was erklären, was gar nichts mit der Musik direkt zu tun hat, indirekt natürlich schon. Ihr kommt aus Hannover. Mhm. Und Hannover ist jetzt eine musikalisch nicht gerade unbeschriebene Stadt in Deutschland. Also Scorpions, Terry Hoax damals, jetzt kleineres Level. Später Lena Meyer-Landrut, ich glaube Musti und Scooter kommen auch aus Hannover. Jo. Also es scheint eine musikalisch sehr aktive Stadt zu sein. Da wäre die erste Frage, warum?
Und alles internationale Acts.
Ja,
genau. Alles Bands, die Sachen im Ausland geschafft
haben. Und zweitens aber, warum hat es nie, korrigiere mich, so ein bisschen mein Eindruck, war man es nie für so einen guten Szeneruf gereicht, wie zum Beispiel Hamburg, das immer irgendwie als Weltstadt des Pops irgendwie dastand.
Ja, ich glaube, das hat nie dazu gereicht, weil die Leute, die dann diesen guten Szeneruf verbreiten sollten, kamen alle nicht aus Hannover, sondern die kamen aus anderen Städten und konnten sich damit nicht anfreunden, dass in Hannover sowas passiert. Wir wiederum kamen aus Hannover und ich kann nur sagen, in den 80ern und in den 90ern war Hannover für Bands ein wahnsinnig guter Standort, weil man konnte da unheimlich gut spielen. Ja? Und es gab viele Clubs, wo man spielen konnte, wo man auch Geld dafür bekommen hat, dass man spielt. Und es gab einen Zusammenhalt unter den Bands. Ja? Das lag daran, dass die einzige Plattenfirma, die in Hannover irgendwie was zu melden hatte, SPV war, was ein kleineres Indie-Label war. Das heißt, es gab da nicht diese wahnwitzige Konkurrenz wie in Berlin oder in Hamburg, wo die großen Majors saßen und wo man sich dann irgendwie drum prügeln musste, dass man jetzt irgendwie einen Slot kriegt bei denen. Das war bei uns nicht so. Bei uns gab es die Glocksee, es gab so drei Zentren, wo jeweils immer so 40, 50 Bands waren, die dann immer geprobt haben, sich untereinander unter die Arme geholfen haben. Dann gab es die Clubs, die dann Hannover Szene-Konzerte gemacht haben. Und im Capitol, was so eigentlich so mit der größte Club ist, gab es immer Hannover Special. Da spielten immer drei Hannover-Bands an einem Abend zusammen. Und es gab immer pro Bandmitglied 100 Mark. Ja? Also wenn du mit einer 6-Mann-Band warst, hast du 600 Mark gekriegt und konntest da spielen. Wow. Und das hat einfach die ganze Szene nach oben gepusht. Und insofern hat man sich da immer unterstützt und wurde auch irgendwie von der Veranstaltungsbranche sozusagen unterstützt und niemand musste da mit Neid und Missgunst und irgendwelchen flächendeckenden Platzhirschkämpfen sich beschäftigen. Und so ist die Szene einfach gesund gewachsen und es war einfach eine geile Zeit, da konntest du echt was machen. Und die Jungs sind dann hoch und höher und höher.
Wie ist es heute? Ihr habt der Stadt ja nie den Rücken gekehrt.
Naja, sagen wir mal so, den Rücken gekehrt, mental gesehen nicht, aber örtlich gesehen bin ich schon lange in Hannover. Also ich bin erst nach Köln gegangen, der Liebe wegen, und jetzt wohne ich seit 20 Jahren oben an der See. Und aber mein Bruder ist jetzt, glaube ich, im Wendland, der war mit mir in Köln zusammen. Der Rest der Band sitzt immer noch in Hannover. Ich glaube, das geht wie allen anderen Städten auch und ist ein bisschen abgeflacht, weil dieses ganze Musikgeschäft aufgrund der Situation ein bisschen abgeflacht ist. Ja. Ist ja nicht mehr so, wie man früher war, ja so, da konnte man ja noch träumen und davon leben und jetzt muss man halt gucken, dass man möglichst noch einen Fuß in der Live-Branche hat, irgendwie, weil sonst kann man damit ja gar nicht mehr leben. Und das ist halt ein bisschen schwierig geworden. Also das ganze Musikgeschäft ist nicht mehr das, was es war. Macht nicht mehr so viel Spaß. Musik ist immer noch genauso schön, aber aufgrund der Entwicklung, würde ich mal sagen, ist es ein bisschen zurückgegangen. Hannover meint ja jetzt, Musikhauptstadt und Kulturhauptstadt zu werden und Musikhauptstadt zu sein. City of Music. Aber das ist immer so, wenn Politik sich mit Musik beschäftigt, dann geht das meistens immer so ein bisschen in die Hose, finde ich. Und deswegen ist das jetzt auch nicht alles so super pretty. Studios machen ja auch zu. Also wir sind genauso davon betroffen wie alle anderen Städte auch in Hannover. Aber es ist immer noch so, dass man sich freut und dass es da viele, viele junge Bands gibt, die da irgendwas auf die Beine stellen. Aber die Zeiten sind nicht mehr die gleichen. Das ist halt so.
Und jetzt bist du auch in der Zeit ohne Fear and the Slaughterhouse oder ja immer schon fest in der deutschen Pop- und Rockszene verankert gewesen. Also du hast eben ohne Fury Wingenfelder gemacht, wir sprachen drüber, ihr habt diesen Podcast, du hast verschiedene Charity-Nummern gemacht, du bist immer mal irgendwo aufgetreten. Die einzige Frage dazu lautet, wie sieht es mit den anderen Bandmitgliedern aus? Also von deinem Bruder zum Beispiel weiß man es ja. Die Jungs aus Hannover sind dort auch der Musik verbandelt geblieben?
Na, bei Christoph weiß man es genau. Also Christoph hat immer die Wohnraumhelden gemacht und hat mit Zöller zusammen gespielt. Dann hat er so ein paar Jungs aus dem Osten mit Tobias Künzel von den Prinzen, die dann Final Step machen, also diese Verarschung von Spinal Tap. Und der ist musikalisch sehr aktiv. Mit seinem Brüderchen spielt er dann auch noch irgendwelche Konzerte, eher in der klassischen Gitarre, und sein Brüderchen spielt Klavier und macht mit mir die Radiosendung zusammen. Und das hat er eigentlich schon immer gemacht. Mein Bruder, hast ja gesagt, Wingenfelder, der ist mit mir zusammen in einer Kapelle. Rainer hat früher mal Klang und Leben gemacht. Das ist so eine musikalische Geschichte für Leute, alte Damen und Herren in einem Heim mit Demenz. Da ist er jetzt raus. Es geht aber weiter, war aber ein schönes Thema. Und arbeitet irgendwie an seinem zweiten Soloalbum, glaube ich, momentan. Gero hält sich so ein bisschen zurück. Und Christian war musikalischer Direktor des Staatstheaters. Das hat er ganz lange gemacht in Hannover. Und macht jetzt sehr viel Theatermusikgeschichten. Spielt, wenn er mal ein bisschen Zeit hat, spielt er Bass bei Marquess live. Und ansonsten hat er relativ viel produziert. Also der hat genauso wie ich ein Studio. Und Christoph hat das kleine alte Studio von Fury und dem Gloxy-Keller, wo er auch Sachen produziert. Das ist so das, was die Leute im Schnitt gemacht haben, würde ich mal sagen.
Und dann stellt sich bei dir so untrieblich, wie du warst, ein bisschen nur die Frage, die ich jetzt stelle, warum bist du noch nie irgendwo als Jurymitglied in Erscheinung getreten? Würde doch irgendwie passen. Du plötzlich bei The Voice of Germany oder so?
Im Fernsehen ist das immer so eine Geschichte. Und ey, ich denke ganz einfach mal, da gibt es Leute, die sind öfters im Fernsehen. Ja. Und da gibt es Leute, die sind vielleicht auch jünger als ich. Oder vielleicht
gerade
auch.
Deswegen, ja.
Ja, aber das funktioniert ja nicht so. Wenn du dir die Leute anguckst, die dann irgendwie bei Voice of Germany sind, die sind ja alle eher die angesagten Popstars der Gegenwart. Ja. Ich bin, glaube ich, kein Popstar. Ich bin Musiker und ich habe Spaß dran, dass ich das tun darf, was ich da mache. Und will ich auch unbedingt machen. Ich war mal Popstar in Amiland und hier bin ich ganz glücklich mit dem, was ich so bin. Und auf der anderen Seite bin ich halt auch nicht so ein Mensch, der dann immer sagt, oh Mann, das ist ja so super und alles auch tierisch oder wie der Ami so awesome. Sondern wenn ich etwas nicht gut finde, dann kann es auch passieren, dass ich sage, dass ich das nicht gut finde. Das ist ja im Fernsehen dann nicht so gern genommen. Glaube ich mal. Also in der Jury war ich, aber ich war dann in anderen Jurys. Ich war in Jury von Nachwuchsmusikpreisen oder irgendwelchen anderen Geschichten. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Selbst bei klassischen Gesangsvarianten, keine Ahnung, wieder Jugend musiziert und so ein Scheiß. Das habe ich gemacht eine Zeit lang, weil ich das ganz, ganz nett und ganz schön fand. Weil das habe ich dann so ein bisschen ernst genommen. Also am Anfang, als es noch nicht so richtig gute Sendung im Fernsehen gab, war es mir, glaube ich, lieber, solche Sachen zu machen, als in irgendwelchen Castingshows irgendwie mitzumachen. Die ich dann immer so sehr für sehr zweifelhaft gehalten habe.
Also, so. You are real.
Ja, stimmt. Ich gebe mir Mühe.
Kai, vielen Dank für diese, naja, im Grunde ja nur groben Einsichten in das, was ihr damals getan habt und heute macht. Dass es nur eine halbe Stunde ging, ist jetzt nicht so schlimm, weil es ja mehrere Folgen von euren Podcasts in den Radiosendern gibt, wo sich alte Fans und vielleicht neue Fans noch tiefer reinhören können. Fear the Slaughterhouse, neues Album, wenn nicht alle Stricke reißen, im April 21, richtig?
Jo, so sieht's aus.
So, viel Erfolg dabei. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einsichten und komm gut durch die, naja, aktuelle neue Corona-Zeit, die jetzt ja auch in ein paar Wochen
die harten nicht beendet werden
sein wird.
Na, da schauen wir mal, ob das so ist, aber vielen, vielen Dank und retour, würde ich mal sagen. Bleib gesund. Also, wir gucken, was passiert. Hoffnung stirbt zuletzt.
Also Kai, vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Mach's gut. Hör mal in unseren Podcast rein, wir hören in deinen rein und wie alle anderen, die da draußen gerade an den Empfangsgeräten sitzt, bitte auch.
Genau. Macht's gut, ihr alle, und bleibt gesund. Tschüss.
Das war Kai Wingenfelder, ehedem und jetzt wieder Frontman von Fury in the Slaughterhouse. Viel Glück fürs Comeback nächstes Jahr. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge. Und
abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Instagram, Facebook, Twitter, Was gibt's noch? Hört uns bei Deezer, iTunes, Apple Podcast, kommentiert uns da mal, lasst uns 5 Sterne Deluxe da. Wir können diesen Spruch eigentlich auch mal aufnehmen und immer wieder einspielen. Ja, immer die gleiche Soße. Man kann es nicht oft genug sagen. Sagt es allen weiter, die davon hören sollten und es noch nicht getan haben. Womit gehen wir raus?
Keep the faith.
Keep the faith. Ah, das ist kurz und knackig. Und ich hatte always im Kopf. I will love you always.
Always.
Aber so nah sind
wir doch. Das wisst ihr ja mittlerweile.
I hold you, I need you. Keep the faith, Leute. Faust hoch, haltet durch.
Ciao.
Tschüss.
Never forget. Der 90er-Podcast mit Fabian Söthoff und Stefan Remrosanis.